Es wollte uns Hans-Jörg und dann Roswitha Getuba etwas sagen. Hörst du gerade zu? Er hat, es geht um dich. Er hat den Nestle Alan. Er hört mal zu. Der Hans-Jörg aus dem Schwarzwald hat den Nestle Alan mitgebracht. Ein Schwarzwälder. Nestle Alan. Und hör gerade, was er sagt, Erd, und die anderen auch, bitte.
Also in Markus 3, Vers 3, steht im Griechischen, ich kann es nicht so gut, ich kann es nicht so verschwunden machen, Egeira eis po meson. Also Egeira ist hier dann wörtlich übersetzt mit steh auf.
Steh auf in die Mitte, Erd. Das ist das, was wir vorhin hatten. Das ist eine Version, Erd und Cornelia, der zufolge es wirklich heißt, du kannst nachher bei ihm schauen, Erd. Steh auf und geh in die Mitte. Beziehungsweise steh auf in die Mitte. Egeira. Steh auf. Er hat, was wir vorhin hatten, es gibt verschiedene Varianten des Griechischen und Nestle Alan zeigt ja auch oft unten im Apparat, dass es die verschiedenen Versionen gibt. Jetzt will ich etwas Interessantes nochmal zum Hebräischen sagen, nochmal zum Thema Mitte. Im Hebräischen bringt mein Rückübersetzer aufgrund der Logienquelle, der uralten Quelle der Worte Jesu, Logienquellen, meint es eine Gesellschaft zur Hebräisierung des Hebräischen, des griechischen Originaltextes ins Hebräische, der Rückhebraisierer. Mach mal bestellen, kannst du sogar kostenlos bestellen. Das nennt sich Society for Distributing Hebrew Scriptures. Musst du nur in Google eingeben. Okay. Society for Distributing Hebrew Scriptures in Edgewell, England. Und die haben, der Mensch heißt Yitzhak Seligson. Ja, aber du musst nur eingeben Society, das reicht. Das sind zwei, eine Top-Gesellschaft mit sehr bekannten Hebraisten. Der eine heißt Seligson, der andere heißt Einspruch. Aber das brauchst du gar nicht. Einfach nur Society und dort bestellst du es über das Internet. Und die sagen etwas sehr Überzeugendes, das habe ich eben die Burger gezeigt. Kum va amod betocha kahal. Dieses in die Mitte, das zwar formal richtig ist, versucht ja der Hebräer mit jüdischen Augen zu sehen. Denn Sie müssen ja eins bedenken, das sage ich ja immer in meinen Seminaren, ihr Lieben, wenn man einen Text wie die Heilige Schrift anschaut, haben Sie als Christen, ich will nicht sagen ein Problem, aber haben Sie als Christen eine Schwierigkeit, die ich nicht habe. Denn Sie lesen immer in Griechisch oder in Latein oder in Deutsch, Französisch, Spanisch. Und ich als Jude spüre ja, was dahinter authentiquement war, ursprünglich authentisch. Ich bin ja Jude. Und das Ganze spielte sich ja im jüdischen Land Judäa und Samaria und Galiläa ab. Obwohl es dann ins Griechische und ins Lateinische kam. Aber Jesus kannte ja kein Griechisch und kannte kein Hebräisch, kein Latein. Er kannte Aramäisch und Hebräisch und das hat sich mit 90%iger Wahrscheinlichkeit auf Hebräisch zugetragen. Der neueste Stand der Forschung ist, dass Aramäisch sich immer mehr damals zurückbildete und die großen Gespräche am Sabbat in der Synagoge natürlich Hebräisch stattfanden. Am großen Tag am Sabbat spricht man nur Hebräisch in der Synagoge. Der Gottesdienst ist der heiligen Sprache gewidmet, steht ja auch schon im Ersten Testament. Dass die großen synagogalen und liturgischen Ereignisse natürlich nur in der heiligen Sprache stattfindet.
Ist ja heute noch so, heute dass auch die Gebete in Hebräisch
bei dir in Heilbronn etc. überall natürlich Puschkin, natürlich eine gestandene.
Aramäisch ist das irgendwie so ein Dialekt?
Nein, Aramäisch ist eine Umgangssprache.
Also ein Dialekt
von Nein, Dialekt kann man nicht sagen. Aramäisch ist schon eine eigene Sprache, aber es ist mehr die, mein Vater nannte es die Lingua Franca, die Umgangssprache. Die Umgangssprache der Juden. Das ist eine Umgangssprache, aber nicht die heilige Sprache der Bibel. Nicht die Hochsprache. Im Entferntesten kannst du sagen Dialekt, wobei Dialekt sich ja in der deutschen Sprache, habe ich ja mal mit Deborah besprochen, jetzt zu einer eigenen Sprache entwickelte.
Könnte man das vielleicht mit dem Jiddisch in der Moderne vergleichen?
Ja, Jiddisch ist eine gute Parallele. Jiddisch ist ja auch eine Sprache. Und orthodoxe Juden heute noch weltweit, Gudrun, sprechen im Gottesdienst natürlich Hebräisch und auch im Studium. Darum plädiere ich auch dafür, dass Jesus, wenn er die sogenannten Streitgespräche hatte, die Diskussion am Sabbat oder auch am Werktag, was ist das vornehmste Gebot oder seine Gleichnisse, was ich im November machen will, die Gleichnisse hat er hundertprozentig auf Hebräisch gesprochen. Warum? Weil die Gleichnisse so voller Topoi sind, so voller jüdisch-spezifischer Begriffe, die kann man im Aramäisch nicht wiedergeben. Die sind in einer heiligen Sprache kontextualisiert und vielleicht bestimmte Worte sind dann drin im Aramäischen. Und das haben Sie übrigens auch im Talmud. Wenn Sie heute Talmud lesen, wissen Sie, dass der Talmud die Gemara, der zweite Teil des Talmud, zu 80% aus Hebräisch besteht und zu 20% Aramäisch. Weil Aramäisch eben die Umgangssprache ist. Das heißt, ein Talmudgelehrter im Talmud, wenn er richtig doziert und zu tiefen Erkenntnissen kommt, schreibt Hebräisch. Wenn er zwischendurch sowas ausstreut, was ihm so im Alltag mehr so aus dem Jargon kommt, so Jargondeutsch, Platt meinetwegen bei ihr. Platt ist ja auch eine eigenständige Sprache. Was einfach leichter von der Zunge geht, spricht er Aramäisch. Aber die wirklich tiefen, weisen Gedanken wird er auf Hebräisch sprechen und das Umgangssprachliche so, mehr so, das dem Wesentlichen Dienende ist, wie heute auf Jiddisch zum Beispiel. Jiddisch ist ja auch eine eigene Sprache, aber ursprünglich dialektal, hat sich aber zu einer eigenen Sprache entwickelt.
Kann man das auch mit Latein und Deutsch vergleichen?
Nee.
Nein.
Eher Schweizerdeutsch.
Ja, ja, ja. Eher Schweizerdeutsch. Die Schweizer bestehen ja auch darauf, dass ihr Schweizerdeutsch ein eigenes Deutsch ist oder das österreichische Deutsch, das Werner. Die Wiener haben ja auch eigene Worte und das Schwäbische hat ja auch eigene Worte. So dass man sagen kann, es ist ja weit mehr als ein Dialekt, wenn eine Sprache eigene Ausdrücke entwickelt. Wie das Schwäbische oder das Badische oder das Schweizerdeutsch. Und selbst im Schweizerdeutsch gibt es doch Unterscheidungen.
Das Latein ist ja eine Sprache, ja, der sich sprachwissenschaftlich andere Sprachen entwickelt.
Genau.
Aber trotzdem wird man das ja nicht verstehen. Im Gottesdienst im Latein gehalten, verstand man es ja nicht. Aber Juden verstehen ja ihr Jiddisch genauso wie das,
ja,
also wenn sie aus dem Sprachraum kommen, das Jiddisch genauso wie das Hebräische.
Und Sie müssen eins bedenken, das müssen wir auch aussprechen, das ist für Sie ganz wichtig, wenn wir ein Neues Testament machen für Christen. Die Evangelisten haben ja welches Anliegen? Erhard, wenn du das zusammenfassen willst, welches Anliegen haben die Evangelisten? Ganz präzise, lieber Erhard.
Es kommt darauf an, an welche Hörerkreise sie sich
nehmen. Ja.
Und man geht zum Beispiel an die Judenchristen
und die anderen an den Heidenchristen. Aber was ist trotzdem deren gemeinsames Anliegen? Ob ich mich nun an die oder die wende? Was ist das Anliegen der vier Evangelisten? Welches Kernanliegen haben sie? Das wird uns nämlich in die Sprache...
Den Jesus herauszuarbeiten.
Was?
Den Jesus herauszuarbeiten.
Ja, und konkret, noch konkreter?
Eine Botschaft verkünden.
Eine Botschaft verkünden über die wichtigsten Aussprüche Jesu von Nazareth.
Zeugen Gott.
Genau, Zeugen sein. Und vor allem die wichtigsten Aussprüche, die wichtigsten Dikta, die wichtigsten Sprüche Jesu zu vermitteln. Was hat Jesus gesagt? Natürlich gibt es auch Unterschiede. Aber sowohl Markus als auch Matthäus als Johannes ganz besonders gesteigert. Was hat Jesus gesagt? Keiner war dabei. Das ist natürlich das Dilemma der vier Evangelisten. Das müssen wir auch aussprechen, Theodor. Keiner der vier Evangelisten war Augen- oder Ohrenzeuge. Markus, der früheste Evangelist, lebt im Jahre 70. Jesus ist 33 plus minus in den Himmel aufgefahren nach seiner Kreuzigung. Keiner war dabei. Und das ist natürlich ein Dilemma für uns alle. Nur ich habe es als Jude insofern leichter, Gudrun, weil ich Hebräisch sehr gut kann und eben auch andere Literatur lese aus dem ersten Jahrhundert. Und viele Christen schlagen einfach die Bibel auf, im Gottesdienst oder in der Katechese und lesen aus Markus oder aus Matthäus oder aus Johannes und sagen so, das ist mein Bild. Das ist aber ein verkürztes Bild. Ich als Jude schaue mir Josephus Flavius an, kenne auch den Talmud, der plus minus zeitgleich entstanden ist, kenne Sekundärliteratur. Ich habe viele als Jude, viele Texte heute zur Verfügung durch die moderne Forschung, insbesondere in Israel und in den Vereinigten Staaten, werden jeden Tag neue Dokumente, neue Ausgrabungen, neue Toten-See-Rollen, Schriftrollen gefunden. Und ich habe sozusagen einen größeren Überblick, weil ich eben nicht Christ bin und daher nicht nur mich auf das Evangelium konzentrieren muss. Sie sind Christen. Aber ich komme zu Ihnen als Jude, weil ich Ihnen zeigen will, es gibt nicht nur die vier Evangelien.
Und deswegen bist du für uns der absolute
Liebe. Ach, das tut sehr gut. Gudrun, das tut sehr gut. Hast du das eben gehört?
Das ist zu verstehen gewesen.
Ja, Gudrun, ich danke dir. Oh, der Tag ist... Ein Jahre Sabbat. Jetzt ist Sabbat, jetzt ist Sabbat.
Ich habe gesagt, das ist der Angebot. Aber deshalb muss man auch mal sagen, weshalb dann die Evangelien auf Griechisch so wichtig waren,
ja,
weil ja die Verkündigung sich eben an Griechisch sprach.
Ja. Wobei man aber eins sagen muss, er hat...
Und das Griechische, ja, letztlich damals eine Sprache war, wie heute das Englisch,
ja,
indem man sich weit verbreitet konnte,
ja,
halten konnte, weil das Hebräische sehr lokal begrenzt.
Aber Sie verstehen, Erhard, ich will, dass Sie das verstehen, Hans-Jörg, welches Problem, in Anführungszeichen, Sie haben. Sie, ihr lest Neues Testament, er liest Griechisch, Hans-Jörg liest auch Griechisch. Aber das ursprüngliche Geschehen war eben nicht Griechisch. Natürlich schreibt Matthäus, übrigens, es gibt eine Stelle bei Eusebius, dem Kirchenvater, demzufolge es ein Ur-Matthäus auf Hebräisch gegeben haben soll. Denn Matthäus wendet sich an Judenchristen und die konnten natürlich perfekt Hebräisch. Das gibt es heute, eine Aussage fanden wir schon längst übrigens, aber die wird heute immer mehr erwähnt, dass Eusebius, einer der frühen Kirchenväter, sagt, es gibt ein hebräisches Matthäus-Evangelium. Dieses ist, was? Ja, bei Eusebius, du musst Patristik nehmen. Er schreibt dazu. Er schreibt dazu in einer Abhandlung über Matthäus, sagt er, es gibt ein urhebräisches Matthäus-Evangelium, aber das ist verloren gegangen. Und warum? Und jetzt wird es nämlich noch spannender. Ich gehe sogar davon aus, dass es ein urhebräisches Lukas und Johannes und ein Markus-Evangelium gab, nur die sind verloren gegangen. Die Frage, das ist für euch sehr interessant, warum haben wir vier Evangelien? In der Forschung sagen wir, es gibt viel mehr Evangelien. Es gibt ja auch sogenannte apokryphe Evangelien, das Thomas-Evangelium und das sogenannte Judas-Evangelium. Es gibt viel, viel mehr Evangelien und die Kirchenväter schreiben auch, dass es am Anfang im Jahre 100 viel mehr Evangelien gab. Nur das Konzil von Nicea hat sich entschieden, die vier zu nehmen. Es gab damals viel mehr. Man wusste natürlich vom Thomas-Evangelium und vom Judas-Evangelium und vom Maria-Evangelium, Magdalena-Evangelium, hat uns eine Freundin geschrieben. Es gibt eine Unzahl mittlerweile, eine unermesslich große Anzahl. Nur, nicht, dass Sie sich vormachen, es gibt nur vier, es gibt viel mehr, denn damals war es absolut üblich, dass Skribenten, Schreiber, wie ich dich ja auch nenne, du machst, ne? Viele Schreiber aufschreiben, was damals in Judäa passiert ist. Nur damit sie sich der Brisanz und des Abenteuers Neues Testament bewusst werden. Das besteht keinesfalls aus vier, es besteht aus 400. Nur im Kanon, darf ich bitte jetzt gerade, im Kanon wurde vereinbart durch die Kirchenväter in Nicäa, wir nehmen die vier auf. Das war eine selektive Entscheidung. Es gibt viel mehr, es gibt 400. Nur, dass sie sich bewusst machen, dass die vier, die wir haben, sind nicht die alleinseligen machende Wahrheit. Das ist einfach eine Entscheidung ex cathedra.
Ist ja bei euch genau dasselbe
ja. Midrasch. Nur wir haben halt, genau, nur wir haben halt viel größeren Midrasch. Ich habe einen Vorteil, dass ich als Jude eben nicht unter dem Druck stehe. Ich muss erstens etwas in einer Übersetzung lesen, denn ich lese immer Hebräisch, mein altes Erstes Testament und neuerdings auch das hebraisierte Neue Testament und bin dadurch natürlich viel näher am Geschehen. Nicht nur ich, sondern jeder Jude, der das kann, mein Vater. Ich als Jude habe den Vorteil, Theodor, mein Freund, dass ich näher am Geschehen bin. Denn selbst wenn ich gutes Griechisch habe, was Hans-Jörg eben dokumentiert hat, es ist immer noch eine Übersetzung. Denn Matthäus war A nicht dabei und Markus war nicht dabei und Johannes war nicht dabei und Lukas war nicht dabei. Und zweitens, es ist eine Übertragung. Und mein Satz von gestern Abend kennen Sie ja, jede Übersetzung übt Ersetzung, Vater Lapid. Es ist eine Ersetzung, es ist nie das Original. Wenn Sie Shakespeare nicht im Original lesen, kriegen Sie den Klang nicht raus. Wenn Sie Goethe und Rilke nicht im Deutsch lesen, in deiner Muttersprache, in der Deutsch erdachte, kriegen Sie es nicht rüber. Sie müssen wirklich, wenn Sie authentisch einen Menschen verstehen wollen, was er dachte, die Terminologie seiner Muttersprache kennen, sonst kommt es nicht rüber. Und darum eben kapriziere ich mich eben auf dieses G in den Kahal, denn das ist das Spannende am Thema Neues Testament. Wir müssen uns, darum gibt es ja heute tausende Übersetzungen. Das ist ja das Schöne, dass wir in einer Zeit leben, Fridolin Stier hat ja, und es gibt Einheit und Elberfelder und Zürcher und die Bibel in gerechter Sprache, die sogenannte frauenfeministische Bibel, die ich auch gut finde. Menschen ringen ja heute darum, Frauen in gerechter Sprache.
Aber nicht nur für Frauen, sondern auch für Griechen.
Natürlich, aber es ist die Frauenbibel, weil Frauen alles in Frauen gebracht wird. Genau. Und das ist das Spannende. Und ich habe das hebräische Original, Frau Hildegard, bitte, nicht schwer. Ich habe das hebräische und ich atme immer das hebräische dahinter. Denn nochmal meine Maxime, Helene, Jesus sprach nur hebräisch und nur aramäisch. Und die großen Reden, die hagiographischen Reden, die großen Lehrreden, Bergpredigt, Seligpreise und Gleichnisse, Wunder, natürlich in der Sprache, in der das Wort so mächtig ist, so argumentiere ich, sprich nur ein Wort und meine Seele wird gesund. Er spricht nicht in seinen zentralen Worten. Es gibt eine kleine Ausnahme bei Markus, Ephata, öffne dich. Das eine Wort, weil der Mensch wahrscheinlich, der Taubstumme. In Markus 9 sagt er, Ephata, öffne dich. Aber das ist nur ein Wort, das ist auf Aramäisch überliefert, Ephata, öffne dich. Aber sonst diese großen Reden in der Synagoge noch dazu, mit Sicherheit, mit hundertprozentiger Sicherheit hebräisch. Und das macht die Arbeit so interessant mit der Bibel, dass man nicht sagt, naja, wir haben es hier auf Griechisch stehen, Erhard, verstehst du? Sondern die Überlegung ist, natürlich ist es richtig auf Griechisch, weil das so überliefert ist. Aber das Uroriginal, wie Jesus eben sprach, längst nachdem er schon im Himmel war, das wurde dann ins Griechische übertragen. Und eher ursprünglich, die Ipsissima Vox nennt man das auf Latein, wer diesen Begriff haben will, die Ipsissima Vox, der Urlaut des Jesu, der uns ja interessiert. Wie hat Jesus wirklich gesprochen mit dem Kranken, mit dem Verkrüppeln? Das war mit Sicherheit hebräisch.
Jetzt bei den anderen Evangelien, die jetzt nicht bei uns in der Bibel sind, sind da noch andere Wunderheilungen und so weiter drin?
In welche wo drin?
In den weiteren Evangelien.
Ja, sind jede Menge. Ja, jede ja.
Menge.
Ja, aber darum, jetzt sind wir auch gerade bei einem Satz, den will ich kurz erklären, der letzte Satz, das will ich mal gerade sagen, weil wir dabei sind, da gingen die Pharisäer hinaus. Erstens mal sind es nicht die Pharisäer, dafür fängt das an. Wer die Bibel in gerechter Sprache sagt, sagt uns das gerade mal einige Pharisäer. Der letzte Satz dieser Perikope,
ja.
Da ging mit Sicherheit nicht die Pharisäer. Und darum liebe ich zum Beispiel die Bibel in gerechter Sprache, Uli, die dann sagt, wie ist uns das gerade vor?
Die pharisäische Gruppe.
Genau, die pharisäische Gruppe, die?
Genau.
Die pharisäische Gruppe, nämlich die spezielle, die dort war. Bestimmt hat Churaki auch sowas. Das schreiben Sie bitte auf. Es waren nicht die Pharisäer, alle 100.000 oder 200.000, die passen ja gar nicht in die Synagoge rein. Und ich bin sicher, das sage ich Ihnen auch als ihr Jude, dass Markus so dachte. Wenn ich sage, die Leute sind von mir begeistert, dann meine ich natürlich die Leute, die im Raum sind. Ich meine nicht ganz Deutschland, 80 Millionen Menschen. Sondern wenn ich in einem Kommentar in der Zeitung lese, die Leute waren von Tina Turner begeistert in irgendeinem Konzert, dann wissen Sie ja auch, dass mit die Leute nicht gemeint ist ganz Baden oder ganz Deutschland, sondern die Leute im Saal in München, die 20.000. Die Leute waren hingerissen von mir. Natürlich, genau. Es ist nicht Passport Toto, genau. Sondern die Leute im Raum. Aber im Laufe... Er war selbst pharisäisch eben. Und darum sagt die Bibel in gerechter Sprache, die finde ich so klasse. Die pharisäische Gruppe, eher, die konkreten, die drin waren, im Laufe von Jahrhunderten, wissen Sie, ist das ja kolportiert worden in alle Pharisäer. Und da hat Cornelia recht, Jesus war doch selbst Ahner. Wie man auf Hessisch sagt, er war doch Ahner. Da war doch einer von denen. Insofern schreiben Sie bitte auf, Waltraud, die Pharisäer, die in der Synagoge waren, eine kleine Gruppe von Hardlinern, würde man sagen, von Engstirnigen, von Buchstabilisten, die sagten, Moment, gingen hinaus und fassten zusammen mit den Herodianern, das war damals der jüdische König, der Jesus auch nicht ausstehen konnte, weil er so ein Charismatik war, ihn umzubringen. Jetzt will ich Ihnen auch was sagen zu dem Thema Umbringen. Was hast du bei Umbringen? Bei der Bix, Bibel in gerechter Sprache.
Kurz darauf fassten Sie, also die pharisäische Gruppe, fassten Sie mit einigen Gefolgsleuten des Herodes den Beschluss, ihn zu vermieten.
Ja. Was möchtest du sagen?
Zur pharisäischen Gruppe sagen. Denn in Gottesdienst waren bestimmt mehr, als rausgegangen sind. Und da kann man vielleicht auch nochmal auf den Turin gehen, der gesagt hat, dass es mehrere pharisäische Gruppen gab.
Ja.
Ja, und da das Heilungsthema ja ein Diskussionspunkt damals unter den Pharisäern gab und es ja auch Anhänger Jesu gab,
genau,
kann es ja auch sein, dass eben eine Gruppe von 10 Leuten war.
Genau, darum die Gruppe. Genau. Genau, sehr gut. Eine Gruppe.
Das eine spezielle pharisäische Gruppe, die einer bestimmten Schule an den Kraut gelangt.
Eben, genau. Genau, Dalaya, Dalaya bitte, Dankeschön, Dalaya, eine Gruppe bitte, Erhard, nicht alle. Selbst diejenigen, die in der Synagoge waren, kann es eine kleine Untergruppe gewesen sein. Dalaya?
Ich habe eine Frage, bevor du diesen Exkurs über die Ursprache Jesu
ja
sprichst, hast du von der Mitte.
Ja, die Mitte, genau. Richtig, er steht nämlich in meinem Hebräischen, er ging, das will ich unbedingt noch sagen, Betochakal, er steht in die Mitte der Gemeinde. Au centre de la communauté oder au centre de la congrégation. Das ist nämlich sehr schön. Der hebräische Text, darum kam ich ja drauf, will ja versuchen, dieses Wort Mitte zu erklären, dass das ins Griechische kam, weil es eine Kurzform ist. Und das Hebräische versucht ja zu verstehen, was mit Mitte gemeint ist. Und da benutzen ja die Übersetzer verschiedene Texte, so kam ich drauf, aus dem ersten Jahrhundert, in denen auch solche Termine benutzt werden, die Mitte. Und da sagt er sehr schön, Betocha Kahal, in die Mitte der Gemeinde. Was wir vorhin ja schon in anderen Worten sagten. Jesus holt ihn dort hinein, wo er Heilung erleben kann, nämlich im Mittelpunkt des Geschehens. Die Gemeinde muss ihn wieder ansehen und nicht ausdrängen. Er ist ja ausgedrängt, er ist ja ausgegrenzt und er holt ihn zurück in die Gemeinde, wo er hingehört als Glied dieser Gemeinschaft. In die Mitte der Gemeinschaft. Okay, du verlässt aus Protest den Raum.
Nein.
Aber das war ja auch so.
Ja.
Ja. Er hat ja auch wieder Ansehen gegeben.
Ja, richtig, genau. Und jetzt kurz noch zu dem letzten Satz, zum Thema Fehlübersetzungen und Fehlübertragungen. Sie fassen den Entschluss, erzählt uns der Text, nämlich mit den Herodianern, ihn umzurücken. Das deute ich so. Ich habe da zwei Varianten. Entweder, das kam später hinzu, im Zuge der Spannung, die zwischen Ekklesia und Synagoge aufkam, indem man ja immer wieder Jesus als Gegner des Judentums darstellen wollte, Heinz. Jesus ist der Gegner des Judentums. Oder ich kann mir etwas im Original so vorstellen, dass es dort bestimmte Menschen gab, Deborah sprach ja von den verschiedenen Gruppen der Pharisäer, dass es da vielleicht 2, 3 Pharisäer gab, wirklich Bornierte gab es ja. Es gab immer bornierte Menschen, immer.
Es hat doch immer jemand gesagt, ich könnte dich umbringen.
Das wollte ich gerade sagen. Genau das kann ich mir Theodor vorstellen. Dass dort 2 Mäuschen saßen, 2 kleinkarierte Witzfiguren, ohne Format, ohne Größe, ohne Charisma, die sagen, ach, den müsste man doch umbringen, ich könnte ihn umbringen. Wie wagt er das zu tun, wonach ich mich sehne und ich traue mich das nicht zu tun, weil ich so eine kleine Maus bin und ich könnte ihn umbringen. Und dann entsteht ja sowas wie stille Post. Ihr wisst ja, es wurde kolportiert, es wurde ja übertragen. Stille Post heißt ja, ich fange hier an, bei Roswitha Ketura sage ich etwas auf Hebräisch in einer Sprache, die sie nicht versteht. Und Sie wissen ja, die matthäische Urschrift und die markinische Urschrift auf Griechisch ist verloren gegangen. Es wurden ja dann immer Abschriften erfolgt. Und Sie wissen, damals gab es ja kein Fotokopiergerät und kein Scanner. Man hat ja nicht Dinge originalgetreu einfach abgelichtet, sondern es wurde dann ja neu geschrieben. Das ist heute bekannt, Hans-Jörg. Viele Menschen schreiben neu. Und wenn ich zum Beispiel der Roswitha nun auf Hebräisch etwas sage, was ich gehört habe im Hebräischen im Jahre 30, Jesus war in der Synagoge und 2 Männer sind fuchsteufelswild und ich sage sie auf Hebräisch, was sie dachten. Oder vielleicht sagten sie nur, oh Gott, ich will noch mal weitergehen, ich habe noch eine Idee, hören Sie dazu. Es kann ja sogar sein, dass ein Jude dem anderen in der Synagoge gesagt hat, na, wenn der mal nicht umgebracht wird, Na, wenn der mal nicht umgebracht wird, ob solche Aussagen, zusätzlich zu dem, was sie eben sagte, sie sagte eben, ich könnte ihn umbringen, ich kann noch eine andere Variante bringen. Na, wenn der mal nicht lang am Kreuz landen muss, ob solche Aussagen. Das sagt sie dann Gerhard Horst Gold, und dann läuft das hier in, und dann kommt es hier raus beim anderen Abschreiber, der dann sagt, na, den könnten wir umbringen. Das ist Stille Post. Und Stille Post heißt ja, ich fange hier an, und dann geht es durch andere Ohren und durch andere Gedanken und durch andere Abschriften und zum Schluss kommt das Gegenteil raus. So deute ich das als Bibelfachmann. Da hat ein Hansel vielleicht das Gegenteil gesagt. Na, wenn der mal nicht umgebracht wird, ob solcher Aussagen und ob solcher Tätigkeiten. Roswitha versteht das nicht richtig, oder Uli da an der Kette der Weitertradenten, und zum Schluss kommt was anderes raus. Das müssen Sie unbedingt, Helene, bei der Abfassung des Neuen Testaments berücksichtigen. Das ist einfach Verhörfehler. Verhörfehler reinkam, ein anderer kriegt das mitgeteilt, ein anderer Schreiberling in einer Schreibstube und schreibt dann das, was er eben gehört hat, was aber lange nicht das Original ist. Das muss man bei Arbeit im Neuen Testament, bei den Evangelien unbedingt berücksichtigen, weil es gab ja keine Vervielfältigung. Und die urmatthäische Form, selbst die griechische, die er dann geschrieben haben soll nach der hebräischen, die ist doch nicht mehr diejenige, die wir heute haben. Die ist so längst verschimmelt irgendwo in einem Loch, verschimmelt im Laufe von 2000 Jahren. Die wurden ja neu geschrieben und neu geschrieben und neu geschrieben, sodass wir in, als Nestle Aland sie sammelt, eben schon eine viel spätere Fassung haben, eine viel spätere Abschrift, die dann genommen wurde. Und Sie wissen ja selbst, dass Nestle Aland der Grieche hier unten schreibt, es gibt noch diese Fassung und jene Fassung von Matthäus. Da wurde dort in einer Höhle was gefunden und da in einer Höhle und da in einer Höhle. Sodass sie oftmals völlig divergierende Sätze haben. Und ich will Ihnen als Jude erklären, dass das nur allzu plausibel ist. Denn alle Evangelisten, auch die nicht kodifizierten, die vielen anderen, die gar nicht aufgenommen wurden in den Kanon, wussten sehr wohl, dass das Uroriginal natürlich hebräisch war. Und alle ringen ja darum, dieses Uroriginal neu zu spüren. Der andere versucht es durch diese Worte, ein anderer wieder durch jene Worte.
Horst Gold, ja, ich wollte gerne mal fragen, diese Heilungsgeschichte steht ja am Ende einer ganzen Reihe von Heilungsgeschichten. Und das unmittelbar am Anfang des Markus-Evangeliums, wo es heißt, ging in die Synagoge und lehrte wie einer, mit der göttliche Vollmacht hat.
Ja.
Und am Ende dieser Heilungsgeschichten wird nun angekündigt, jetzt geht es zur Sache. Warum steht es gerade an dieser Stelle des Markus-Evangeliums? Das ist ja, das Ganze ist ja komponiert, wie ja, diese Geschichten hintereinander kommen. Was soll damit ausgesagt werden für das Ganze des
Evangeliums? Cornelia, was soll für das Ganze ausgesagt werden? Mit dem letzten Satz, mit dem harten Satz?
Mit dem harten Satz, mit dem Umbringen.
Ja, Cornelia, was sagst du?
Also ich wollte ähnlich
sagen. Auf seine Frage, an eine Antwort. Was will er damit machen?
Die Markus. Frage fragt, ob er ein Götzendestauer ist. Das ist die Vollmachtsfrage, die in Ordnung gestellt wird. Tut er mit seinen Heilungen und dem anderen Gotteslästerung machen? Und darauf steht biblisch die Todesstrafe, wo man dann natürlich rabbinisch oder wie auch immer überlegen kann, wie fassen wir das heute, muss das jetzt physischer Tod sein. Mhm. Aber es ist eben das Götzen, das Gottesverletzung ist eine Todeshandlung.
Pass auf, jetzt will ich was
ganz. Das steht doch zur Debatte.
Genau, aber die Frage ist aber, warum lastet man Jesus so etwas an? Horst Gold will noch tiefer gehen. Er fragt, warum entstand überhaupt der Verdacht bei Jesus, dass er Gott lästern könne?
Weil er die Vollmacht auf sich nimmt.
Ja, aber warum ist deswegen Vollmacht gleich etwas Schlimmes? Das ist die Frage, der wissen wir. Warum ist, wenn jemand mit Vollmacht, und Vollmacht heißt Autorität für mich, warum muss er deswegen ein todeswürdiger Mensch sein? Jetzt sind wir an einer ganz tiefen Ebene angelangt.
Wenn er damit Gott kopiert, sich sozusagen selber zum Gott macht, das ist ja der Vorwurf, du machst dich zum Gott und das ist göttlich. Das darfst du nicht, und jetzt kommt ja die Aussendungsgeschichte, und in Markus sieht man ja schön, dass man zum Heilen ausgewendet ist. Nicht nur zum Taufen, wie bei Matthäus, wie das Christentum lehrt. Die Bibel lehrt, wir sind zum Heilen. Und auch von Dämonen und vom Tod befreien sind wir ausgewendet. Das macht Jesus direkt danach, die Aussendung 12.
Ja.
Er spricht, das ist jetzt die Frage.
Wir brauchen noch etwas Tieferes.
Ist er göttlicher?
Wir brauchen noch etwas.
Ob er Götze ist?
Wir brauchen noch etwas Tieferes. Kurz, bitte kurz.
Ja, ich denke, es hat damit zusammen zu tun, dass es später nach Jesu Tod verfasst wird. Und dass man da einen Grund dafür braucht, warum er ans Kreuz geht. Und wenn das Ganze verfasst wird zu einer Zeit, wo die ersten Jesus-Anhänger und die Synagoge sich trennen, dann hat man da einen Grund, dass Judentum und Christentum nicht viel miteinander zu tun haben, dass er das Judentum verletzt, dass Christen etwas ganz Neues bekommen, und damit kann man dann nachher auch das Kreuz erklären. Man braucht hier für alles letztlich eine Erklärung. Warum lag er am Kreuz und warum ist es besser, wenn Kirche und Synagoge auseinandergehen? Denn wir sehen ja nachher in deinen Texten, die du aus Teilen was bringst, dass es sich da gar nicht um eine Gotteslästerung,
genau,
um eine gegenwärtige Handlung handelt, sondern dass es ja letztlich darum geht, hier innerhalb einer talmudischen Diskussion zu handeln. Also eigentlich tut er nicht. Und deshalb nehme ich an, dass es sehr viel damit zu tun hat, im Nachhinein Erklärungen zu finden.
Das ist auch richtig. Und wir müssen noch eine Etage tiefer gehen, Rita. Das Dilemma zusätzlich zu der Entzweiung, die nach Jesu eben entstand, weshalb du ja überhaupt katholisch wurdest und weshalb wir nicht alle Juden sehen auf der Welt, das ist dieses Thema der Entzweiung, dass eine Kirche entstand, Uli, die sich gegen die Juden widersetzte und die sich darstellt als das neue Israel. Es gibt aber noch eine tiefere Überlegung, die natürlich eine sehr tragische ist, Theodor. Eine sehr tragische Überlegung ist, die müssen Sie ja als Christ nicht so spüren wie ich als Jude, aber ich will Sie heute einladen, das zu spüren. Warum ein Jude, der sein Leben lang, das interessiert heute viele Theologen, warum ein Jude, der sein Leben lang sich dem Judentum hingab und nur für Juden da war und am Sabbat betete, wie es hier heißt, und beschnitten war und koscher aß und immer wieder seinen Vater in den Vordergrund rückt, warum ein Jude Opfer solcher Missverständnisse wurde? Warum, wenn wir rein intertextuell schauen, innerhalb der Evangelien, ist es ein grauenvolles Unrecht, dass man diesen Mann antat, auch rein intertextuell, die Spannung innerhalb der Zeit Jesu. Warum wird ein Mann, der wirklich sein Herzblut in das Judentum hineinlegt, von vielen, nicht von allen, von vielen Menschen so massiv missverstanden und so missinterpretiert, obwohl es so eindeutig ist, was er tut. Er handelt nur im Namen seines Vaters. Und er hat keine Ichitis Akuta, sondern er denkt an Gott. Er hat Deitis Akuta. Er steht immer im Auftrag Gottes. Und das ist schon etwas Tragisches, dass ein Mann, der so brillant Jude war und der so viel Gutes für andere Menschen getan hat und grandiose, tief jüdische Gedanken, das ist heute Konsens bei allen Theologen christlicher Provenienz, tief jüdische Gedanken ausgesprochen, warum ein Mensch so missverstanden werden konnte. Und da habe ich noch was anderes zu sagen. Und das andere, das ich dazu sagen will, zusätzlich zu dem, was wir gehört haben, ist, dass wir berücksichtigen müssen, wie sieht das erste Jahrhundert zur Zeit Jesu aus. Wir sind in der Zeit 0 bis 70. 0 bis 70. Nicht nur bis 33. Und die Zeit 0 bis 70 ist geprägt, darum versuchen Sie mal den jüdischen Krieg zu lesen, das empfehle ich in allen Seminaren, holen Sie sich den jüdischen Krieg von Josephus Flavius. Das ist ein ganz tolles Buch, gibt es im Internet für 12 Euro, ist aber grandios. Das vermittelt uns wirklich einen Blick in die Zeit Jesu des ersten Jahrhunderts. Das ist ein ganz großes, international anerkanntes Werk, auf Deutsch, auf Englisch mittlerweile übersetzt. Und das zeigt, und das ist wichtig, was wirklich zwischen den Zeilen war, und darum habe ich vorhin ja gefragt, den Erhard, was wollen die Evangelisten? Die Evangelisten wollen ja nicht wirklich eine zeitgetreue Wiedergabe der Situation. Sie zeigen ganz kurz, Markus in den 16 Kapiteln, das Leben eines großen Mannes in einer schwierigen Zeit. Ich wiederhole, das Leben eines großen jüdischen Mannes, das ist Konsensus, Ursula Fröhlich, in einer sehr schwierigen Zeit, in einer Zeit der Besatzung durch die Römer in Palästina. Mehr wollen sie nicht tun. Wir müssen natürlich Dinge heute 2000 Jahre danach zwischen den Zeilen herausfiltern, was für diese Männer selbstverständlich war. Darum dieser letzte Satz, den ich eben so ausgelegt habe. Ich deute den Satz gar nicht mal primär, da bin ich ein sehr progressiver Jude, der wagt sowas zu sagen zum Schutze von Markus, dass da stille Post war und dass da zwei Juden einander sagten, na, wenn der mal nicht umgebracht wird. Ich versuche eine Lanze zu brechen für Markus, dass er gar nicht gehässig war, sondern er ursprünglich etwas meinte, aber dann durch die vielen Ohren es anders verschriftlicht wurde. Und das versuche ich ja, indem ich zwischen den Zeilen atme und spüre, was der kurze Markus mit seinen 16 Sätzen, noch von mir aus der lange Matthäus mit seinen 28 Kapiteln, nicht sagt, aber impliziert, nennt man das, zwischen den Zeilen. Das ist die Kunst einer guten Bibelarbeit. Die Kunst einer guten Bibelarbeit, Theodor, besteht nicht nur das Geschriebene zu nehmen, sondern das Berühmte zwischen den Zeilen. Und ich will Ihnen noch etwas sagen, was das prekäre, Hans-Jörg, an der Zeit des ersten Jahrhunderts war. Die Zeit des ersten Jahrhunderts, wie gesagt, ist eine Zeit massiver Unterdrückung. Oppression, Occupation, es ist grauenvoll, man leidet, die Römer vernichten alles. Im Jahre 70, 66 bis 70 jüdischer Krieg. Das muss man alles wissen. Markus erlebt diesen Kahlschlag des Judentums Heinz. Im Jahre 70 fällt der Tempel Petra und vorher tobt der jüdische Krieg. Darum heißt er das Werk der jüdische Krieg. Das heißt, die Zeit ist unheilschwanger, um dieses schöne deutsche Wort zu benutzen. Unheilschwanger, voller Spannung, voller Angst vor den Römern, primär Römern. Und jetzt kommt etwas ganz Wichtiges, was ich bei David Flusser gelernt habe, einem großen Mann aus Israel, der Bahnbrechendes darüber geschrieben hat. Der sagt, was ist innerjüdisch als Reflex dieser wahnsinnigen Angst, Uli, vor den Römern zu konstatieren. Ich wiederhole, die Juden haben Angst, aber mit Juden meine ich wirklich alle. Alle Juden, Pharisäer, Sadduzäer, Zeloten, alle haben Angst vor den Römern, weil die Römer eine blutrünstige Okkupationsmacht sind. Eine Art Nazi-Diktatur. Ohne Vergasung, was es das damals nicht gab. Die Juden zittern vor den Römern. Das spürt man auch im Neuen Testament, nicht nur bei Josephus Flavius, dass es permanent Angst gibt. Und Pontius Pilatus kreuzigt jeden Tag Juden. Jeden Tag kreuzigt er Juden. Nicht nur einen Jesus, sondern Hunderte, Tausende, Zehntausende. Das heißt, die Juden zittern vor diesem Mann. Und einerseits sind sie empört. Und darum bricht ja der jüdische Krieg aus durch die Zeloten im Jahre 66 nach. Aber innerjüdisch passiert nun Folgendes. Es kommt zu einer Spaltung im Judentum, weil die verschiedenen Gruppen, Pharisäer, Sadduzäer und Zeloten, die Drosen, und die auch untereinander, die Pharisäer, wie die Deborah sagt, die sieben Gruppen, jeder ein anderes Rezept entwickeln, wie man in dieser wahnsinnig belasteten und unheilsbeladenen Zeit überleben kann. Das ist eine Überlebensfrage, wie in der Nazizeit. Wie überleben wir die Diktatur der Römer? Das heißt, es ist nicht eine gemütliche Zeit, stille Nacht, heilige Nacht. Alles, was sie so im Laufe von 2000 Jahren entwickelt haben, ist nicht wirklich originalgetreuer Reflex dieser Zeit. Es ist weder eine stille Nacht noch eine heilige Nacht, selbst die Geburt. Es ist nicht alles sanft und schön, und Pfingsten war auch eine Zeit, in der die Menschen sehr litten. Und Ostern, die Zeit war sehr geprägt von Leid und Verfolgung, obwohl es dann romantisiert wurde im Laufe von 2000 Jahren. Ist das der Heilige Geist? Aber schnell, ganz schnell. Ja. Also Georg, es ist eine unheilschwangere Zeit. Die Menschen leiden, Elia, Westfalenkönig massiv. Innerjüdisch passiert nun eine Fraktionierung. Das heißt, die Juden selbst versuchen, verschiedene Rezepte zu entwickeln, wie man in dieser terrorgeprägten Zeit überleben darf. Pharisäer haben ihre Schulen, es gibt sieben Schulen, ihre Rezepte, Sadduzäer haben sie und die Zeloten auch. Die Zeloten sind die härtesten Problemlöser, die wollen nämlich mit nackter Gewalt vorgehen. Die initiieren ja auch den Krieg. Gewalt gegen die Okkupation, Widerstand, nackter, gewaltvoller Widerstand. Innerhalb der pharisäischen Familie gibt es verschiedene Gruppen, die verschiedene Ideen entwickeln. Manche wollen einfach sich unterwerfen, manche wollen versuchen zu taktieren, auch mit Römern zu sympathisieren. Und jetzt gibt es noch etwas. Es gibt sogenannte Wanderprediger zur Zeit Jesu. Es ist nicht nur Jesus, der ein Wanderprediger war. Es ist heute bekannt, dass es verschiedene Wanderprediger gab, Hans-Jörg, die durch die Lande ziehen und versuchen, Erfolgsrezepte zu vermitteln. Zur Zeit Pauli kennen wir das auch. Paulus, kurz nach Jesu Tod, vor der Katastrophe. Paulus schreibt ja seine Briefe längst vor den Evangelien, das wissen Sie. Paulus schreibt in der Zeit zwischen 40 und 60. Noch vor den Evangelien schreibt er. An die Korinther, an die Epheser, an die Thessalonicher. Und Paulus spricht ja auch davon in einem seiner härtesten Briefe in die Galater. Diese Eunuchen, diese Wanderprediger, hört nicht auf sie. Da ziehen Leute durch das Land im Galaterbrief und erzählen euch, Christus sei nicht gestorben und ihr sollt weiter euch beschneiden lassen. Und ich bin strikt dagegen, sagt Paulus, dass ihr auf diese Wanderprediger, die da rumlaufen im Jahre 40, 50, dass ihr auf diese Eunuchen, diese verschnittene Hunde nennt er sie, erregt, wer sein kann, so wie ich, auf diese verschnittenen Hunde hört ja nicht. Diese Lügner, diese verlogenen Hunde. Jesus ist natürlich gestorben. Und Jesus ist gekreuzigt worden. Und Jesus ist euer Heiland. Also Sie sehen daraus, es gab damals viele Menschen, Theodor und Silvia, die predigten, die durch die Lande zogen. Nicht nur Jesus. Viele Menschen wollten das Heil verkaufen. In dieser grauenvollen Zeit vor 66 nach. Und darum hat mir Flusser das sehr einleuchtend erklärt, dass man eben Probleme hatte mit Menschen, die vollmachtsbewusst, autoritätsberufen auftraten und sagten, ich habe euch was zu verkündigen. Und das kann ich Ihnen sagen als Jude, weil ich eben das größere Bild sehe. Ich sehe ja nicht nur Jesus im Neuen Testament, sondern ich sehe das gesamte Bild. Ich habe 1000 Bücher gelesen dazu, jüdische, in denen ich mir klar wird, warum Juden so empfindlich reagierten auf einen Wanderprediger. Ich wiederhole, Juden in Toto. Ich erkläre Ihnen auch die innerjüdische Brisanz, nicht nur das Problem, ist er Gott oder nicht Gott. Das kommt erst später, nach der Kirche. Sondern es ist auch innerjüdisch ein Problem, weil eben viele Männer durch die Lande ziehen, ein Rabbi X, ein Rabbi Y, Paulus reflektiert das ja sehr wohl, und im Talmud werden solche Männer genannt, die eben in dieser grauenvollen Zeit sagen, ich bin erleuchtet, ich habe eine Berufung gekriegt gestern Nacht, und qua Berufung gehe ich zu euch nach Galiläa oder Samaria oder Judäa und will euch sagen, wenn ihr das und das tut, und ich habe dazu eine gewisse Autorisierung, eine Vollmacht, dann wird das üble Reich der Römer bald abgewendet werden. Und Sie, und das ist, darum habe ich vorhin die Frage gestellt, was ist der Sinn, der Zweck für Evangelien? Die Evangelien wollen ja nicht beschreiben, was damals wirklich war. Die Evangelien wollen nur einen Mann beschreiben, einen einzigen Mann, das ist der Fokus Ihrer Berichterstattung, Erhard. Das heißt, Sie haben die Schwierigkeit natürlich zu gucken, ja, was passiert denn dann noch? Ich darf gucken, was noch passiert. Das interessiert die Evangelisten aber gar nicht, weil sie eine Bekehrungserfahrung erleben. Alle vier Evangelisten sind durch Jesus berührt und berufen, in ein neues messianisches Judentum zu gehen. Ich aber weiß noch mehr, weil ich ja kein Christ bin, darf ich auch anderes noch sehen und sage Ihnen, dass Jesus nicht der einzige Wanderprediger war. Die Idee des Wanderpredigers, ein Mann, der keine Stätte hat, auf die er sein Haupt legt, sondern von A nach B und von Kapharnaum nach Bethesda zieht, das war damals an der Regel. Warum? Weil die Zeit eben so massiv grausam war. Und alle Juden, und da sage ich bewusst, alle Juden, der kleinste Bauer in Nazareth und der größte Mann in Jerusalem, sich sehnt, wie können wir überleben in dieser Zeit? Wie können wir Gott nahe kommen in dieser Zeit, von der wir alle wissen, wir Juden im ersten Jahrhundert, dass irgendwas Schlimmes bevorsteht? Und darum will ich Ihnen erklären, warum es Spannungen Jesus gegenüber gab. Nicht, weil man an seine Autorität nicht wirklich glaubte, sondern weil man Angst hatte, wie können wir gewiss sein, dass der die Wahrheit ausspricht und der andere, der vorgestern bei uns war und seine Sprüche verkauft hat, nicht genauso groß ist. Diese Brisanz kann ich Ihnen als Ihr Jude vermitteln.
Warum wurden diese Wanderprägungen so sehr diffamiert und diskreditiert? Das ist ja verschnitten, man ja kastriert und einfach alles von den Juden geredet. Das ist ja
kann ich dir sagen, Hans-Jörg, warum wurden die so verschieden? Warum ist Paulus so vehement und beleidigt sie, diese Wanderprediger, und sagt, verschnittene, kastrierte Hunde? Warum? Aber warum ist er überhaupt gegen? Warum ist er nicht gelassen? Warum sagt er nicht?
Ja. Bei Paulus scheidet nicht alles daran, ob die Heiden auch ins Judentum reinkommen oder zu diesem Gott kommen können.
Noch tiefer, das heißt noch tiefer. Warum ist er so erregt über die verschnittenen Hunde? Er könnte doch, wenn er doch von seiner Lehre überzeugt ist, wie Jesus ja auch, Jesus ist gelassen, bis auf einige Szenen vom Tempel. Aber Jesus ist, wenn ich von meinem überzeugt bin, muss ich nicht an anderen niedermachen. Da ist eben die Angst, Hans-Jörg, die Angst, und das, darum bitte ich Sie, in dieses Bild hineinzugehen. Wir sind im Jahre 30 bis 66 nach, nicht 2015 in Deutschland. 33, oder schon vorher, wenn Sie wollen, 20 nach. 20 nach bis 66 nach. Und die Zeit ist eine sehr beladene Zeit. Und an jeder Ecke wachsen die wie Pilze aus der Erde, diese Wanderprediger. Und jeder, und das gibt es übrigens auch zur Zeit Jeremia, Sie kennen ja auch die falschen Propheten, können Sie auch schauen. Jeremia hat auch ein Problem mit falschen Propheten. Da kommt ein falscher Prophet, und da sind wir wieder bei dem Thema das Wort Gottes. Da kommen falsche Propheten bei Jeremia und sagen, ich habe euch was zu sagen, ich bin gestern erleuchtet worden von Gott und sage euch, dass Gott euch liebt und euch nie ins Exil schicken wird. Steht in Jeremia 29, das ist ein großer Konflikt. Und Jeremia sagt, was erzählst du da eigentlich? Der andere sagt, ich bin erleuchtet worden, gestern Nacht hat mich Gott berührt und ich weiß, was Gott will. Und weil das Wort Gottes so mächtig ist, unser Thema spricht nur ein Wort, ist das eben sehr ernst zu nehmen. Das sind ja nicht irgendwelche Idioten, die da kommen, sondern solche Wanderprediger sagen, wir autorisieren uns, wir nehmen göttliche Autorität auf uns und Gott hat uns gestern Nacht erleuchtet. Jeremia hat zum Beispiel sowas. Und das ist ein Riesenkonflikt, weil die Menschen ja natürlich auch das Wort Gottes abhängig sind. Es gibt ja kein Internet, es gibt ja kein Facebook, kein Twitter, in dem man nachschaut, es gibt gar nichts. Und wenn dann ein Hans-Jörg in Samarien aufsteht, in Schomborn und sagt, Gott hat mich erleuchtet, ich weiß genau, was morgen passieren wird, ihr müsst mehr beten, ihr müsst mehr fasten, ihr müsst eure Frauen verlassen oder andere Dinge, dann wird die Erlösung kommen. Dann hat das natürlich Konsequenzen, weil die Menschen ja worthörig sind. Die Menschen achten ja auf das Wort, auf das kostbare Wort Gottes. Das kennen wir schon bei Jeremia. Und wenn dann irgendein wirklicher Scharlatan kommt, Jesus war keiner, aber wenn dann ein echter Scharlatan kommt, wie willst du dann Spreu von Weizen unterscheiden? Und deswegen ist Paulus natürlich zu Recht erregt, weil er spürt, das Wort Gottes hat Macht. Das ist ja nicht irgendein Geblödel. Das ist ja genau unser Thema. Sprich nur ein Wort. Und diese Männer stehen auf, diese verschnittenen Hunde, und die gab es auch zur Zeit Jesu natürlich, die kommen ja nicht erst bei Paulus. Und da kommt so ein verschnittener Hund und sagt, ich habe was Neues gehört. Gott hat mich berührt und sagt, ihr müsst mehr, weiß ich, Pilze essen. Und ihr müsst mehr nachts auf dem Kopf tanzen. Weißt du, das zieht die Menschen natürlich an, wenn ein Mensch sich Autorität anmaßt und auftritt öffentlich und sagt, Gott hat mir gestern Nacht gesagt, dass ich das und das euch sage. Dann macht das natürlich Eindruck. Und davor hat Paulus zu Recht Angst, weil er sagt, ihr verdreht, ihr pervertiert das kostbare, heilende Wort Gottes. Und da die Menschen in einer Zeit, Gott sei Dank, leben, in der das Wort Gottes sehr ernsthaft ist, gibt es Riesenspannungen. Und da muss man natürlich Spreu von Weizen trennen. Jeremia hat auch diesen Konflikt. Und Gott sagt ihm dann auch, sprich zu diesem Mann und er muss sterben. Er fällt dann auch tot um, weil Gott ihm sagt, du bist ein Lügenprophet, ein sogenannter Lügenprophet. Und wir wissen zur Zeit Jesu, ihr Lieben, dass es sogenannte Lügenpropheten gab, weil jeder ja hungrig war. Hungrig war, ein Rezept zu vermitteln. Da gibt es auch Scharlatane natürlich, die so ergriffen sind und in einem Wahn, Halluzination sind, die sie sagen, mich hat gestern Gott berührt. Jesus steht über dem, weil er so tief von sich überzeugt ist. Und weil er auch relativ großen Erfolg im Volk haben darf. Aber zur Zeit Pauli wird das ja nochmal auf die Spitze getrieben. Noch dazu in der Diaspora. Paulus ist in der Diaspora, nicht in Israel. Und da treiben die ja noch mehr Wucher. Da rennt ja jeden Tag einer rum. Noch dazu gibt es da den Kult von Dämonen, den Kult der Heiden. Jemand fasst eine Schlange an, jemand schneidet den Kopf eines Vogels auf und deutet daraus, das ist grauenvollster Götzendienst, apropos. Das wurde in der Diaspora ja betrieben. Jemand schneidet ein Tier auf und jemand sagt, ich töte meine Frau und dann weiß ich, wenn sie dann zuckt, dann ist es Gottes Wille und wenn sie nicht zuckt, ist es nicht. Grauenvolle Dinge. Und da ist Paulus natürlich zu Recht empört, weil er sagt, seid ihr denn noch klar im Kopf? Seid ihr denn noch klar im Kopf, Fried? Das ist doch Götzendienst, was macht ihr denn da? Ihr zerreißt Kinder, ihr zerreißt Vogelköpfe, ihr verfallt ja in Hedonismus und in Heidentum. Das kann doch nicht sein. Nun, ich will Ihnen eben vermitteln, das war aber dennoch Realität. Das ist die Realität der Evangelienwelt. Die Welt ist nicht heil zur Zeit Jesu, ist gar nicht heil. Jesus selbst wird ja Opfer eines Mordes. Das sage ich immer wieder Christen in sehr anspruchsvollen Seminaren. Dass Jesus selbst Opfer eines Mordes wird, eines furchtbaren, unberechtigten Mordes. Nicht von den Juden, sondern von einer Gruppe von Juden, wohlgemerkt. Nämlich die Sadduzäer plus einige Pharisäer. Insofern, Uli, Sie müssen immer berücksichtigen, dass es eine grauenvoll schlimme Zeit ist. Und innerjüdisch gibt es auch hochgradige Spannungen. Weil die Juden ja leiden. Und wenn du leidest, willst du ja nicht mehr leiden. Du willst ja dein Leid ändern. Und da kommen natürlich eben Scharlatane, neben großen, echten Wanderpredigern Ursula Fröhlich, die dann sagen, ich habe das Rezept. Und darum will ich Ihnen erklären, dass die Spannungen natürlich auch einen berechtigten Hintergrund haben, Uli. Wie sehr auch später redigiert wurde, nach dem Neuen Testament wurde ja redigiert, natürlich hineingeschoben bestimmte Dinge, aber ich will als Jude, der sich damit sehr intensiv beschäftigt, auch sagen, dass ich verstehe und Ihnen zu verstehen geben möchte, Theodor, dass innerjüdische Spannungen einfach total menschlich sind, weil es so viele Stimmen gab, es gab eine Heterogenität von Stimmen. Sie lesen als Christ nur Jesus. Aber ich als Jude darf Ihnen sagen, das war nicht nur Jesus, der auftritt und sagt, ich weiß es und ich habe eine Autorität und dementsprechend mögen Sie ihn nicht, weil er so eine Autorität hat. Das ist einerlei, aber andererlei ist zu berücksichtigen, durch mein weiteres Bilding, das ich Sie hineinführe, dass eben die Juden wirklich zerrissen waren. Es war eine zerrissene Zeit, weil so viele Menschen so viele Ansätze präsentieren und du am Ende letztlich gar nicht mehr weißt, wie trenne ich Spreu von Weizen.
Bitte. Jubal. Du darfst eins nicht vergessen, dass in dieser Zeit im Judentum auch zwei große Lager existierten. Das eine Lager vertrat die Meinung, das Reich Gottes steht vor der Tür, es ist praktisch schon im Anbruch, und die anderen sagten, wir warten ja noch. Und Jesus als Vertreter des ersteren Lagers, Anbruchszeit, hat natürlich bei den Verneinern Angstgefühle ausgelöst, dass es um ihre Macht ging, genau. Ihre Bedeutung als Priester, als Gelehrte. Und diese politischen Spannungen. Ja.
Aber nimmst du auch, aber bitte berücksichtige auch mein Argument, leuchte mir das ein, dass es auch innerjüdischerseits neben dem Machtproblem, dem Machtgefälle zwischen Sadduzäern, deren Machtpotenz er entmachten will, es auch wirklich auf der Basis, auf der ganz einfach nackten Basis, wie bei Jeremia, einfach wirklich Spannungen gab. Echte Spannung unter Juden, weil sie wirklich in dieser Zeit nicht mehr wussten, das will ich Ihnen ja vermitteln, es ist keine stille Zeit, heilige Nacht etc., es ist eine, unbedingt notieren Sie das, Heinz, eine spannungsgeladene Zeit. Heinz, es ist eine sehr spannungsgeladene Zeit und zusätzlich zu dem, Roswitha, nochmal für alle, ist es eine Zeit, in der viele Menschen versuchen, etwas zu vermitteln. Viele Menschen verkünden ihre Lehre. Es gibt enorm viele Verkünder. Und das Volk ist oftmals ratlos. Und wenn es hier steht, sie suchten eine List, um ihn zu überführen, heißt das, sie wollten ihn letztlich testen, ist er authentisch oder nicht? Das ist der Punkt. Ich sehe darin gar nicht mehr so sehr eine Bosheit, die viele im Laufe von 2000 Jahren da hineinlegen, sondern eine bestimmte Gruppe von Pharisäern, die sicherlich kleinkariert waren und sicherlich borniert waren, Hans-Jörg, und sicherlich Buchstabilisten waren, ist einfach nicht sicher. Jesus war ja nicht bekannt. Sie müssen bedenken, sie betrachten Jesus als Gott. Und das steht Ihnen auch zu im Laufe von 2000 Jahren. Nur zur Zeit Jesu, in seiner kurzen Zeit von 30 bis 33 Jahren, ist er doch kein Gott. Er ist doch nicht der große Mann, als der er heute von 2 Milliarden Christen betrachtet wird. Er ist umstritten. Er ist eine umstrittene Persönlichkeit. Das müssen Sie bitte notieren. Jesus ist eine umstrittene Persönlichkeit in seinem Leben. Das ist wie alle anderen Großen. Jeremia ist auch umstritten. Jeremia ist sehr umstritten. Er hat sogar Widersacher, die ihm absolut in das Wasser abgraben und sagen, du taugst überhaupt nichts. Und das bitte ich Sie unbedingt zu berücksichtigen. Evangelisten wissen das, dass Jesus noch lange nicht Gottes Sohn, wahrer Gott von wahrer Mensch von wahrem Gott ist. Das ist noch lange nicht geschrieben. Sondern Jesus tritt auf, Jehoshua, der Erlöser, neben vielen anderen, die auch potent waren. Nur ihr Problem oder ihre Schwierigkeit als Christen, Dalaya und Brigitte, besteht darin, dass sie eben diese anderen nicht kennen und ich kenne sie. Ich wiederhole, das ist mein Heimvorteil, Brigitte. Mein Heimvorteil als Jude, der ich mich auskenne in der Zeit des Ersten Testaments und des Zweiten Testaments und der ich mich auskenne in den diffizilen Spannungen und den diffizilen Nebenerscheinungen, ist, dass ich das ganze Bild kennen darf. Dazu durfte ich bei einem großen Mann, David Flusser, studieren und der hat mir fantastische Texte gezeigt und die ich dann noch später ergänzt habe. Und dadurch sehe ich auch all das, was die Evangelisten verständlicherweise in ihren kurzen 28 Kapitel auslassen. Johannes schreibt ja auch am Schluss seines Evangeliums, wenn ich alles beschreiben wollte, nur was Jesus gesagt hat, würden die Welt diese Bücher nicht füllen, die ich zu schreiben hätte, nur über Jesus. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, wenn Johannes der Evangelist noch mehr hätte schreiben wollen, über das, was wirklich dort war. Wir kriegen nur ein Extrakt, wenn ihr das notieren, Rita, notieren Sie es. Wir kriegen im Neuen Testament nur ein Extrakt, ein Extrakt. Wir kriegen nur ein Extrakt, lieber Theodor, ein Extrakt, ein Auszug, wenn Sie das notieren, ein Auszug dessen, was sich wirklich zugetragen hat. Matthäus hat 28 Kapitel dieses Auszugs und Markus hat 16 Kapitel. Aber es bleibt bei einem Auszug. Es ist immer nur ein Extrakt, es ist nie das Ganze. Und heute in der Forschung, nicht nur ich, bemühen wir uns alle weltweit, eben das Ganze zu sehen, weil dann verständlich wird, was die Einzelheiten dieses Extrakts wirklich ausmachen. Und dann wird Neues Testament richtig spannend. Dann wird nämlich das Bild komplett. Das ist so, wie wenn Sie einen Rembrandt anschauen und Sie merken, Sie schauen sich nur die rechte Ecke von Rembrandt an, die Nachtwache, nur den Kopf dieses Mannes. Aber wenn Sie das ganze Bild sehen, dann werden viel mehr Nuancen klar. Dann wird der Kontext klar. Dann sehen Sie auch die wirkliche Absicht des Rembrandts bei seiner berühmten Nachtwache. Wenn Sie nur so ein kleines Bild haben, nur den Fuß oder den Kopf, dann müssen Sie dauernd rätseln. Und Gott sei Dank gibt es heute Funde über Funde über Funde, die diesen Extrakt erweitern. Es geht darum, wirklich zu verstehen, warum hat sich Markus auf 16 Kapitel kapriziert? Oder was sagt er zwischen den Zeilen, was er nicht direkt sagt? Und das ist eben das Spannende an Bibelarbeit. Deborah.
Ich wollte nur sagen, man kann, also neben dem, was wir aus dem ersten Jahrhundert wissen, kann man sich trotzdem auch heute dann hineinversetzen, denn auch heute gibt es ja diese Ängste, wer erzählt was? Man muss ja nur gucken, weil du sagst, dass wir Pilze aus dem Boden schießen. Es gab ja auch Zeiten, wo sehr viele Freikirchen wie Pilze aus dem Boden geschossen sind.
Ja.
Wie viele Ängste sind dort? Anstatt dass man dann gelassen ist und sagt, gut, jeder hat seine Art, Gott nahe zu kommen, also lass ihn doch,
ja,
gibt es diese furchtbaren Ängste und
Konkurrenzsüchte,
ja, dass einer den anderen verteufelt. Ja? Geschweige denn noch, wenn dann noch eine andere Religion wie Islam, mhm, das ist im Prinzip eine vergleichbare Situation. Mhm. Jeder, der was anderes sagt, als wir es gewöhnt sind, gehört letztlich für uns, wenn wir mal ganz ehrlich sind, auf den Scheiterhaufen.
Ja. Danke, ich muss ein bisschen bündeln. Horst Brunn, du wolltest das sagen? Horst?
Ich wollte genau da anschließen, ja. Ja, nach dem Kriterium fragen, etwa bei Paulus. Der muss doch irgendwo ein relativ klar und einfach zu beschreibendes Kriterium gehabt haben, was sind diese Scharlatane, die er am liebsten kastrieren möchte, gell? Und was sind Prediger, die er anerkennt.
Ja.
Und auch bei der Kanonbildung, ich weiß, es gab ein Evangelium, das rausgeflogen ist, das da nicht reingekommen ist, da standen dann so Geschichtchen drin, wie der Jesus noch als er noch zu Hause war, fast noch in die Windeln
gemacht
hat,
ja, genau,
hat er seinen Vater, der ein Brett zu kurz abgesägt hat,
ja,
dieses Brett halt ein bisschen länger gezaubert,
genau.
So das war halt ein, ja, ganz gewöhnlicher Hexer, der, ja, mal beschrieben worden,
ja,
ist. Das ist rausgeflogen.
Ja, genau.
Was für ein Kriterium würdest du denn?
Bei Paulus.
Bei Paulus.
Ja, Paulus ist besessen von seiner Idee, die an die Heiden liefert, nicht an die Juden. Das müssen wir immer beachten. Wir hatten ja hier mal ein Paulus-Seminar, Ursula. Paulus geht zu Heiden, Jesus zu Juden. Das ist ein Unterschied von Tag und Nacht. Paulus will Heiden, die im finstersten Heidentum stecken, wirklich Steine anbeten, Vögel zerschneiden, Frauen in Stücke reißen, Prostituierte, die sich öffentlich nackt ausziehen und Gottesdienst praktizieren, in Korinth zum Beispiel. Er will sie ihres Heidentums entreißen. Und er sagt, alles, was diesem neuen Bild, das er ja hat, sagt er ja so schön in der Apostelgeschichte 27, sagt er, das ist in seiner großen Rede, 17, ich habe den einen Gott gefunden, ich habe den wahren einen Gott gefunden. Alles, was diesem einen Gott widerspricht, kann er nicht ausstehen. Und er ist deshalb so erregt, zu Recht, weil er ja in einer anderen Brisanz steckt. Er will ja Menschen, die wirklich im tiefsten Heidentum stecken, grauenvolle Menschenverstümmelung betreiben, Petra, ihres Unwissens entreißen und sie wirklich zum einen Gott führen. Der ist natürlich erregter als Jesus, denn Jesus lebt ja in einem Land, in dem Götzendienst weitgehend ausgemerzt ist. Und da betet man kaum noch Baal und Astarte an, wie zur Zeit Jeremias. Das ist weitgehend abgeschafft, die Kulthöhen, Diana-Tempel, Apollo-Tempel. Das erlebt Paulus natürlich noch in Korinth und in Ephesus und in Rom. Grauenvollste Dinge, über die wir heute uns nur noch wackeln, dass sowas Menschen machen können, das machte man dort jeden Tag und jede Nacht. Darum verstehst du seine Erregung, Paulus? Paulus, bist du schon im Horst? Weil er sagt, oh, das kann nicht sein. Und darum, da kommen wahrscheinlich eine Wanderprediger, Luther nannte das, die praktizieren Synkretismus. Wissen Sie, was Synkretismus ist? Was ist Synkretismus, Cornelia?
Ja, wo sich verschiedene
Mischreligion, genau. Es gab damals auch synkretistische Wanderprediger, können Sie notieren, Synkretismus. Weil die Menschen ja alle so verzweifelt waren, machen sie Synkretismus. Die sagen ein bisschen Diana und ein bisschen Gott. Und das ist für Judentum natürlich grauenvoll, so ein Mixmax. Ein bisschen Diana, aber dann ein bisschen Gott. Oder ein bisschen Apollo und ein bisschen Gott. Ein bisschen eine Frau öffentlich sexuell benutzen, aber dann wieder zu Gott sagen, wir lieben dich. Und Elia, darf ich Sie bitte, bitte kein, das stört mich, bitte kein Zwitschern. Das stört natürlich Gott, Brigitte. Gott will das nicht mehr. Elia heißt es schon, wann entscheidet ihr euch für den einen Gott? Wann hört ihr auf zu springen zwischen Götzendienst und Gottesdienst? Paulus ist zu Recht erregt, Gott. Weil er sagt, entweder Gott oder Götzen, aber es geht nicht beides. Du kannst dich nicht so lavieren. Und das machen die Menschen in Rom und in Ephesus. Und das will Paulus nicht haben. Und da gibt es offensichtlich aus seiner Reaktion, kann man ableiten, dass es eben solche Menschen gab, und das weiß man auch, die in ihrer Not, ich verstehe schon, dass manche in ihrer Not waren, sagten, naja, müssen wir denn ganz auf Diana verzichten? Wir haben das doch 1000 Jahre gemacht, die Diana angebetet, Frauen haben sich ausgezogen und weiß ich, steht auch in der Bibel, eben Prostitution, weil sie sich damit die Gunst der Götter hofften. Natürlich fällt das schwer, das loszulassen, was man sein Leben lang machte, aber Paulus sagt, sonst kommt ihr nicht zum Heil. Ihr müsst loslassen und euch ganz einlassen auf Gott. Deswegen ist Paulus erregter als Jesus, das nehme ich völlig ab. Weil er im Heidentum steckt und dieses Heidentum beenden will. Und dank Paulus sind sie ja Christen, das wissen sie. Dank der unermüdlichen Mission des Paulus wieder bist du Christin. Denn du bist ehemals aus dem Heidentum. Die Christen auch aus Europas kommen ja aus dem Heidentum. Ihr seid ja ursprünglich Heidenchristen. Aus Heiden wurden Christen. Ich bin ja Jude. Aber Paulus geht ja in die Diaspora und versucht ja, die Christen aus Heiden zu gewinnen. Und das ist natürlich eine mühselige Arbeit. Das ist eine ungemein anstrengende Arbeit.
Das ist auch eine Heilung.
Heilung und Heiligung.
Also Thema.
Genau, genau. Zurück bitte, Cornelia.
Ja,
danke.
Jesus wurde ja auch die Frage gestellt, da sind welche, die heilen. Fragten die Jünger und andere dort Stehende, dann dürfen die das? Oder was sagst du dazu? Da hat er gesagt, wer nicht gegen uns ist, ist für uns.
Ja.
Im Namen Gottes tun wir es in Ordnung.
Ja.
Das heißt, Jesus war wirklich ruhig, der ja. hat nicht gegen sie geredet. Da frage ich mich bei Paulus, ich bin nicht so ein Paulus-Freund, der nicht an böse Rede redet.
Aber nicht so bei Paulus, nur ein Satz noch, Paulus.
Okay. Also Jesus sagt das. Und damit ist für mich eigentlich eine Leitlinie, da liegt nicht mehr an Jesus. Wenn er sagt,
ja.
wer gegen uns ist und wer von Gott her spricht.
Ja.
Und dann möchte ich sagen, dass dieser Konflikt, den du jetzt aus der innerjüdischen Sache, die ist ja heute auch noch so, wenn Heilungszusammenhänge unterwegs ist, dann wird zum Teil in der Kirche gekündigt.
Ja.
Weil man sagt, das, was du tust, können wir nicht sagen, ob das legitim ist. Ist das jetzt ketzerisch oder nicht? Ist das jetzt heretisch oder ist es magisch
genau.
oder nicht? Das heißt, das ist heute, und das ist wahrscheinlich in allen
ja.
immer schon
immer.
Ist das oder ist das nicht?
Und vor allem, was ich Ihnen auch zeigen möchte, und das habe ich ja schon getan, Hans-Jörg, dass es ein typisch innerjüdisches Phänomen ist in einem neuen, wie ich es nenne, Reformationsprozess. Wenn Sie das noch notieren, Silber der Leier. Reformation heißt ja, wenn Sie es mit Bindestrich schreiben, eine neue Form geben. Wenn Sie notieren, Yuval Lapide sagt, zur Zeit Jesu befinden wir uns in einer Re-Formation. Man will sich neu formieren. Theodor, eine Reformation, eine neue Form geben. Für mich ist die Zeit Jesu eine Epoche innerhalb des Judentums, in der eine neue Form des Judentums gesucht wird. Und zwar nicht nur von Jesus, Uli, sondern von allen Juden. Alle Juden spüren, es ist eine krisengeschwängerte Zeit, Theodor. Es ist eine wahnsinnig belastende Zeit, Brigitte, in der man spürt, es steht eine Veränderung an. Der Talmud reflektiert das auch. Der Talmud reflektiert, dass eine große Veränderung ansteht. Das spüren alle Juden, die Hardliner und die Softliner. Alle spüren, es muss sich was ändern. Die Zeit ist so massiv. Und so unruhig, die Leute sind ja so unruhig und darum auch diese Unruhen im Neuen Testament, das müssen Sie unbedingt zuschauen. Welche Unruhen, viele Leute denken immer, naja, das Neue Testament ist so zärtlich und so gefühlvoll und das Alte Testament ist so grausam und unmenschlich und brutal. Wenn Sie wirklich solide am Neuen Testament arbeiten, sage ich Ihnen, ihr wilder Jude, dann können Sie diese Sprüche nicht mehr aufrechterhalten. Das Neue Testament, das Zweite Testament, das Griechische Testament ist genauso, wenn man genau hinschaut, sogar diese kurzen 4 Evangelien, nicht die 24 Bücher des Ersten Testaments, ist genauso eine turbulente, schwierige, heftige Zeit wie die des Ersten Testaments. Nur viele haben eben blaue Augen, sind blauäugig und lavieren dadurch, als wäre das eben nur Weihnachten mit Lebkuchen und Marzipan. Und das stimmt nicht. Gott sei Dank sprechen das immer mehr Christen aus, Theodor. Es ist eine sehr heftige Zeit und Jesus wird Opfer eines Mordes und jeden Tag gibt es Blut durch Pontius Pilatus und innerhalb des Tempels gibt es Spannungen, Leute, die Sadduzäer sind untereinander zerrissen und Jesus sagt ja selbst, ich bin nicht gekommen, den Frieden zu bringen, sondern das Schwert, Jesus ist auch nicht so ein Kuscheljude. Und er sagt seiner Mutter, wer bist du, Mutter? Wer mein Wort tut, ist mir Bruder und Schwester. Es gibt sehr haarige Stellen, die uns zeigen, wie angespannt Jesus auch sein kann. Stichwort der liebe, etwas harsche Umgang mit seiner Mutter. Jesus, deine Mutter will dich sehen. Wer ist mir Mutter? Wer ist mir Vater? Wenn ich seine Mutter verlässt und sein Vater ist, kann ich mein Anhänger sein. Diese Stellen bügeln gerne Christen, manche Christen, nicht die hier anwesend, zu Recht und sagen, das ist alles nur übertragen, das ist überhaupt nichts übertragen. Es gibt im Neuen Testament, Gerhard und Horst und die anderen, ihr Lieben, sehr heftige Stellen, die gar nicht so in ein Kuschel-Jesus hineinpassen.
Ja, wo aus dem Hochzeitsfest den rausschmeißen.
Zum Beispiel, genau, genau, genau. Es gibt ganz große Spannungen innerhalb der Sadduzäer, die sich untereinander zerreißen. Und innerhalb der Pharisäer, die auch miteinander in Schwierigkeiten sind. Stichwort Nikodemus, der die anderen beruhigen muss. Oder Rabban Gamaliel, der ihnen sagen muss, tut dies nicht, ich sehe es ja. Wenn man wirklich gründlich die vier kurzen Evangelien anschaut, gar nicht die andere sekundäre, sieht man, wenn man echt ist und nicht blauäugig naiv, verzückt, sieht man, es ist viel Gutes drin, aber es ist auch sehr Heftiges. Und das ist das, was ich als Jude auch euch sagen möchte, Silvia. Man muss das Erste Testament mit einbinden. Mit einbinden in der Lektüre des Zweiten Testaments. Denn diese Reformation, wie ich sie nenne, dieser Reformierungsprozess, fand schon statt früher. Nämlich bei Jeremia und Jesaja haben sie das auch. Jeremia kann auch sehr heftig mit seinem Volk umgehen und sagen, was macht ihr aus dem Tempel, meines Herrn? Jeremia 7, ähnlich wie die Tempelvertreibung bei Johannes 1. Das haben sie alles schon im Judentum vorher. Das heißt, das, was ich als Jude sage, Theodor, ist, dass das, was wir im Neuen Testament, im Zweiten Testament sehen, im sogenannten christlichen Testament oder messianisch-jüdischen Testament, ist nichts weiter als eine Fortsetzung der alten Konfliktsituation in Israel des Ersten Testaments. Nämlich, dass es ein Kampf gab zwischen Progression und Regression. Dieses Pendeln, Petra, zwischen Progression und Regression, zwischen Fortschritt in ein neues Gottesverständnis und Rückschritt, Regression, das haben sie auch im Ersten Testament. Ein Kampf alleine zwischen Progression und Regression. Das haben sie immer. Progressive Kräfte verkörpert Jesus. Jesus will etwas Neues, eine Reformation, eine neue Form des Judentums bringen, ein authentisches Judentum. Ein inwendiges und kein auswendiges Judentum, nenne ich es. Das hat Jeremia auch versucht und hatte massive Kämpfe. Sie müssen dazu eben auch wirklich immer mehr Erstes Testament lesen. Es geht nicht anders. Und Jeremia hat das auch und Hosea hat das auch und Amos hat das auch und Jesaja hat das auch. Alle großen Propheten haben diesen riesigen Konflikt zwischen Progression und Regression. Wie kann man den alten Gottesdienst im Tempel auf eine neue Ebene heben, in der es nicht darum geht, einfach Tiere zu töten, sondern in der es darum geht, das Herz Gott darzubringen. Da gibt es tausende Zitate und Jesaja kämpft wie ein Löwe in seinen großen 66 Kapiteln, die Menschen zu reformieren. Und Jesus, der ja den gleichen Namen hat wie Jesaja. Jesaja heißt ja Jeschajau. Jeschajau heißt ja auch, Gott ist mein Erlöser. Und Jesus heißt Joshua, Gott ist mein Erlöser. Und Hosea heißt auch, Gott ist mein Erlöser. Hosea, Jeschajau, Jeschua. Die drei Männer haben ja gleiche Namen. Das weiß man nur, wenn man Hebräisch kann, das sage ich ja. Die drei Männer ziehen am gleichen Strang in unterschiedlichen Zeiten. Erstere im 8. Jahrhundert vor, letztere im 1. Jahrhundert nach. Aber beide sind Juden und zwar nicht nur formal, sondern mental. Die sind Juden durch und durch. Die kämpfen für eine neue Formation des Judentums. Ein neuer, klarer Gottesdienst. Und zur Zeit Jesajas gab es auch politische Unruhen ohne Ende. Ständig irgendwelche Assyrer, die das Land einfallen und bedrohen, steht alles in der Bibel. Jesaja muss auch kämpfen, Jeschajau, der Namensvetter. Ständig gibt es Koalitionen, und Ägypten kämpft und Assyrien kämpft und Babel kämpft. Katastrophale Zustände, Katastrophe pur. Und diese drei Männer, Jeschajau, Hosea und Jesus, die den gleichen Namen haben, Jeschajau, Jesaja, Hosea, Hosea, verdeutscht, und Jeschua, Jesus, gleicher Name. Gott ist mein Erlöser. Alle drei sind Juden in einer schwierigen Zeit mit schweren Antagonismen, mit schweren Gegnern, innerjüdische Gegner, nicht nur die außerjüdischen Feinde. Und alle drei kämpfen um eine neue Entwicklung eines Gottesdienstes, der im Inneren wirkt, bei dem es um Persönlichkeit geht, bei dem es um den Menschen geht und nicht um einen verselbstständigen Kult in Jerusalem. Und das ist genau unser Thema heute Morgen. Jesus nimmt den Mann in den Vordergrund. Jesus stellt ihn in die Mitte. Ich will das gerade noch erklären. Jesus sagt ihm, versteht ihr denn, was Sabbat? Das will ich bitte gerade noch erklären, warum. Und er sagt zu ihm, ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun oder am Sabbat Böses zu tun? Leben zu retten oder zu vernichten? Sie aber schwiegen. Warum stellt er diese Frage? Weil viele Menschen den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen haben. Jetzt sind wir genau beim Thema Sabbat. Sabbat ist ein Tag der Ruhe, Hans-Jörg. Sabbat, Shabbat ist ein Tag, an dem du Gott dienen musst. Alle gehen in die Synagoge, Erhard, alle stehen da und öffnen ihr Herz für Gott. Und da stellt er genau die Gretchenfrage, Georg. Die Gretchenfrage muss er nur stellen, weil die Leute sie nicht mehr verstanden haben. Wir Juden stellen immer Fragen. Woran erkennen Sie einen Juden? Nicht an der krummen Nase und nicht am schwarzen Haar. Ich habe beides, Gott sei Dank nicht. Habe ich schwarze Haare? Nee. Noch nicht. Aber pass auf. Einen Juden erkennen Sie nicht an der krummen Nase, sondern an der Tatsache, dass er Fragen stellt. Da gibt es einen süßen jüdischen Witz. Warum antwortet ein Jude auf eine Frage immer mit einer Gegenfrage, Theodor? Warum soll er nicht? Warum soll er nicht? Warum antwortet ein Jude auf eine Frage immer mit einer Gegenfrage, Hildegard? Warum soll er nicht? Wir Juden stellen Fragen, daran erkenne ich einen Juden, nicht an der krummen Nase. Sondern ich erkenne einen Juden immer an Fragen. Jesus stellt dauernd Fragen, auch Paulus. Ist Christus vergeblich gestorben? Habt ihr es immer noch nicht verstanden? Was macht ihr denn mit meinem Glauben? Jesus ist dermaßen Jude und Paulus auch. Nicht, weil er eine krumme Nase hat oder ein beschnittenes Glied. sondern weil er Fragen stellen kann. Und das ist das Jüdische an Jesus.
Super, dann ist jedes Kind ein Jude, weil die Kinder stellen so.
Ja, ja, aber der muss auch später kommen, nicht nur als Kind, auch als 40-Jähriger. Er hat, aber du, ja, 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 aber du musst das auch als 30-Jähriger noch machen, und das kann Jesus.
So soll man ja auch wieder zum
Kind. Das ist Jude sein. Jude sein heißt, ich trete in die Öffentlichkeit, nicht nur meine Mutter, sondern Jesus tritt vor die Menge am Schabbat, dazu gehört Mut. Das ist Mut. Er tritt vor die Menge, nicht nur bei seiner Mutter beim Nuckeln, und sagt, ist es am Schabbat erlaubt? Das ist eine, ich möchte die Brisanz dieser Frage auslegen, bevor wir reden. Und er sagt zu den Mitreitern am Vorgang, ist es am Schabbat erlaubt? Natürlich wissen die Leute, das ist eine rhetorische Frage. Aber das heißt, er will ihnen was sagen? Und das ist darum.
So, man soll auch am Schabbat nichts tun.
Nein, es geht aber um das Gute. Soll man Gutes tun oder Leben halten? Die Frage ist doch obvious, sagt man auf Englisch. Natürlich muss man am Schabbat Gutes tun. Warum muss man am Schabbat Gutes tun, Ernst? Warum? Weil der Schabbat die Verkörperung des Guten ist. Am sechsten Tag heißt es ja abends, siehe, es war sehr gut, notiert mal. Siehe, es war sehr gut und darum ist der Schabbat sehr gut. Am sechsten Tag heißt es ja abends, Theodor, und es war sehr gut. Sehr gut, die Schöpfung Ursula Fröhlich. Und darum heißt es, die Vollendung der sechs Tage ist sehr gut. Uli, nick mal ab und zu, nick mal kurz. Oder wackel mal mit dem Ohr. Uli, wackel mal mit dem Ohr kurz.
Das ist nicht
aktiv. Nein? Dann nick mal bitte. Ganz kurz. Ja, dann weiß ich, du bist da. Helene, auch mal kurz nicken. Ja, das reicht schon völlig. Waltraud, es geht darum, der sechste Tag ist sehr gut. Und wenn es sehr gut ist, heißt es, der Schabbat, der da am sechsten Tag anfängt, ist sehr gut. Darum muss man natürlich sehr Gutes tun, denn Gott hat ja auch sehr Gutes getan. Und Jesus provoziert sie genau, das ist die Kunst von Jesus, wenn Sie das notieren. Das ist die Kunst eines großen Mannes im Format von Jeremia und Jesaja. Ganz großer Punkt jetzt vor dem Mittagessen, ganz großer Punkt. Ein Jude konfrontiert seine Zuhörer nie mit Beleidigungen. Nach dem Motto, hast du es immer noch nicht gerafft, du Dummen. Jesus macht das nicht. Nur in äußerst seltenen Aussagen. Aber in der Regel fragt er ihn, steht es denn nicht da? Habt ihr nicht gelesen? Wisst ihr denn das nicht? Das ist die Kunst eines großen Pädagogen, Menschen zu attackieren oder zu konfrontieren mit Fragen. Ich mache das auch. Wenn ich Leute wirklich tief packen will, neulich hatte ich so eine Situation, da hat eine Frau sich mit mir beraten und gefragt, mein Mann hat Schwierigkeiten mit dem und dem, wie kann ich ihn konfrontieren? Er behauptet, er sei Christ. Und da habe ich gesagt, weißt du was, anstatt ihn zu polemisieren, konfrontiere ihn. Und da habe ich ihm gesagt, das tut ihm nämlich mehr weh. Solche Nadelstiche tun mehr weh als ein Schwert. Ein Schwert ist ein heftiger Schmerz, aber Nadelstiche sind so quälend. Die sind so, tun überall weh und sie gehen nicht in die Tiefe, aber sie stören mich permanent. Sie sind dauerhaft da. Und sie irritieren mich kolossal, weil ich nur einen sublimen Schmerz spüre. Und da habe ich ihr gesagt, konfrontiere doch deinen Mann mit Fragen. Eine Christin, die das noch nicht kannte. Konfrontiere ihn mit Fragen. Und die hießen dann, anstatt ihm, sie wollte ihm sagen, du bist gar kein Christ. Du bist ein Versager. Du verstehst dein Christentum überhaupt nicht, obwohl du sagst, habe ich gesagt, damit verletzt du ihn, damit verhärtest du sein Herz. Bitte, Russen, das stört mich. Bitte. Ja, das ist grausam. Wenn du jemand sagst, du bist kein Christ und du bist ein Versager, dann öffnest du sein. Ich habe gesagt, mach es ganz anders. Und da war sie überwältigt und der Mann wurde dann sehr getroffen. Ich habe gesagt, sag ihm, ist das dein Verständnis von Christentum? Hast du dann 1. Johannes 4,16 verstanden, Gott ist in die Liebe und wer in der Liebe ist, der ist in Gott und Gott in ihm? Ist das dein Verständnis von Christentum? Hast du jemals überlegt, was Jesus wirklich unter Liebe versteht? Das tut viel mehr weh, als wenn man so plump einfach reinhaut. Und da habe ich jetzt 10 Fragen formuliert, die voll ins Schwarze kamen und der Mann hat sich geschämt wie ein Kind. Und das macht Jesus auch. Jesus konfrontiert mit Fragen. Die Frage ist natürlich klar, dass man schon was Gutes tun muss. Aber er will sie kompromittieren, indem er sagt, vor lauter Pedanterie, die sie hatten, Hans-Jörg, vor lauter Pedanterie, die kümmern sich dann um Kleinigkeiten zur Zeit Jesu. Darf man am Schabbat das anfassen, nicht anfassen, ja gehen? Das kennen Sie doch auch in unserer deutschen Bürokratie. Es gibt Menschen, die den Spaß haben, in Bürokratie zu ertrinken. Das anfassen und da eine Steuer abführen und da eine Formalität erledigen und da ein Papier ausfüllen und da 3 Unterschriften und 4 Unterschriften. Es gibt Leute, die haben einen riesigen Spaß an Pedanterie und an Bürokratie. Und Jesus kann das nicht ausstehen, weil er ein Mann mit Format ist, so wie Jeremia auch. Er mag nicht Leute, die Pedanten sind, Buchstabilisten. Und darum stellt er ihnen diese provokante Frage, die mehr erreicht, als sie zu konfrontieren. Das macht auch Jesus, es macht auch Paulus, es macht auch Jeremia. Ist das euer Verständnis von Gottesdienst? Sagt Jeremia immer wieder. Hat Gott Wohlgefallen an euren Opfern? Was will Gott wirklich? Will er tote Tiere von euch geopfert bekommen? Oder will er Gehorsam und Liebe und Dienst am Nächsten? Denkt doch mal drüber nach. Und das macht er am Schabbat. Darum ist er für mich Jude. Total Jude. Weil er sie sagt, Moment mal, ich heile hier einen Mann mit Mitteln, die zulässig sind. Er macht keine Salbe, er macht nicht, er reißt keine Blätter aus, er macht gar nichts.
Und dürfte man an den anderen.
Dürfte man, richtig.
Nichts,
das ist klar. Konsens im ersten Jahrhundert ist, Brigitte, man darf nicht reißen und schieben und handwerklich tätig sein. Am Sabbat. Man darf nicht handwerklich tätig sein. Man darf ihn nicht zubereiten. Das ist Verletzung des Sabbats. Richtig. Und Sie denken bloß, weil er den Mann sagt, komm in die Mitte der Gemeinde, komm her. steh auf. Habe er den Sabbat geopfert? Keine Rede davon, Jesus hat doch gar nichts getan. Im Gegenteil, er verherrlicht den Sabbat. Dazu habe ich noch einen Text für Sie. Er verherrlicht Gott und er verherrlicht den Sabbat, Gregor. Georg, er verherrlicht Gott, indem er am heiligen Tag Gott die Möglichkeit gibt, durch eine völlig unprekäre Handlung und Besprechung, einen Mann in die Gesundheit zu verfassen, damit er den Schabbat genießt. Der Mann leidet doch am Schabbat. Und Schabbat ist ein Tag der Freude. Du sollst dich freuen vor dem Herrn. Und der Jesus argumentiert sehr jüdisch, der Mann kann sich doch heute nicht freuen, wenn er mit der verkrümmten Hand steht und der andere Mann mit der gichtbrüchigen Schulter. Der kann sich doch heute nicht freuen. Jesus schaut so tief, wie Jeremia und die anderen Propheten auch. Er geht in die Tiefe. Er sagt, der Mann leidet heute. Er sieht ihn davon. Hier, Theodor, sag mal, du bist dieser Mann. Und ich sehe dich sofort. Und wackel mal mit deiner Hand, Theodor. Wackel gerade mal. Genau. Ich sehe, der Theodor wackelt. Und ich sehe genau den Theodor. Und es tut mir weh. Ich gucke nicht auf die wunderbare Cornelia, gefärbt und getüncht und sonst was. Was? Ja, na, ich will nur sagen, die Cornelia steht jetzt für mich für eine der grauen Damen in Jerusalem. Du bist eine graue Dame in dem Fall. Du kommst dort gefärbt und geschminkt und herausgeputzt. Nein, ich tue das als Beispiel. Oder sie ist eine graue Dame. Nein, sie ist immer eine graue Dame, auch wenn sie ganz bescheiden ist, aber sie ist immer graue Dame. Aber ich will damit sagen, Jesus guckt nicht auf die grauen Damen und die grauen Monsieur, sondern Jesus guckt auf die Benachteiligten. Denn der Gott der Bibel sagt, guck auf die Witwe, die Weisen. Und da sieht er diesen armen Mann da und dieser Mann tut ihm leid. Und das ist die Kunst eines großen Rabbis und eines großen Pädagogen, auf die Armen, auf die Witwen, auf die Weisen. Für die steht er ja. Und dann komm du mal her. Genau dich will ich, nicht die aufgedunsenen Monsieur und Mesdames et Messieurs. Und komm mal bitte her, komm du mal her.
Nicht so, die auf dem roten Teppich.
Nicht roten Teppich und nicht mit Dior und Parfum. Das gab es damals in Jerusalem auch natürlich, die feine High Society. Und Quatsch gab es immer, auch zur Zeit Jesu, auch zur Zeit Jeremias. Das steht ja auch drin. Die eitlen Popanzen, wie Jesus nicht, das Affentheater. So, und das schafft eine Provokation, weil er in die Tiefe geht. In die Tiefe des Geschehens. Und die anderen verstehen das nicht. Die anderen sind so erschüttert so über diese Kleinkariertheit. Und vor allem, sie verstehen nicht, dass Jesus, jetzt kommt ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt anzuhören. Jesus will nicht nur den Sabbat nicht brechen, den Schabbat, den Ruhetag, sondern im Gegenteil, er will ihn verherrlichen, weil er sagt, wenn ich diesen Theodor sehe, den Gichtbrüchigen, das tut ihm so weh, er ist so mitfühlend, dass er sagt, ich kann mich nicht freuen, wenn er sich nicht freut. Und Sabbat ist ein Tag, guck, Waltraud, das nämlich ausführt. Sabbat, notieren Sie bitte, Waltraud. Sabbat ist, was wollten Sie sagen? Kurz.
Es gibt so viele Kranke.
Ja.
Und jetzt sieht es aus, wie wenn er verhaftet wird. Warum tut das dann nicht öfters?
Ja gut, bleiben Sie bei der Geschichte. Vorsicht, jetzt nicht am Text. Wir sind bei der Geschichte erstmal. Erstens heilt er Tausende. Waltraud, Sie müssen die Bibel lesen. Er heilt Tausende im Volk. Steht doch drin. Waltraud, es steht doch da. Alle fasten an seinem Zipfel an. Und er heilte Tausende. Das steht in der Bibel. Bitte in der Mittagspause, Waltraud, lesen. Und das Volk kam zu ihm in Scharen. Und ein Mann wird vom Dach heruntergetragen. In Scharen heilt er sie, liebe Waltraud. Steht immer wieder drin. Es ist nur ein berühmtes Beispiel hier. Aber es steht immer wieder, das Volk heilte die Witwen und die Waisen und die Gichtbrüchigen und die Tauben. Steht drin. Er heilte Hunderte.
Viele.
Viele, das reicht doch völlig. Das ist ein Beispiel, Waltraud, das ist ein Beispiel. Sie lesen bitte die Stellen im Neuen Testament in der Mittagspause. Es ist ein Beispiel, das großartig ist, um zu zeigen, wie Jesus mit Menschen umgeht. Und Jesus sagt sich, ich will ihn heute am Schabbat neu, und jetzt werde ich Ihnen erklären, was gesund sein bedeutet, neuer Punkt. Gesund heißt im Hebräischen neu erschaffen. Das will ich Ihnen erklären. Das Wort gesund, schreiben Sie auf, heißt Bari, B-A-R-I, Hans-Jörg, Bari. Und das ist was ganz anderes als das deutsche Gesund. Ich habe im Duden nachgeschaut, Gesundheit gar nichts. Und genesen ist auch leider, genesen, das deutsche Wort genesen, habe ich mal nachgeschaut, hat etwas zu tun mit vollkommen werden, genesen. Nein, nein, jetzt nicht, bitte nicht, aufschreiben, Frau. Genesen, aufschreiben, sonst geht's verloren. Hans-Jörg will konzentriert aufschreiben. Schreiben Sie es auf, Cornelia. Genesen, das deutsche Wort genesen, hat was zu tun mit der vollständig werden, ganz werden. Und da habe ich etwas geschrieben, gefunden, was das Griechische, was der Duden nicht hat. Genesen kommt von Genestai, neu geschaffen werden, die Genese. Und das ist das jüdische Denken. Das will ich noch die. Nein, nein, jetzt nicht aufschreiben, bitte. Genesen hat was zu tun mit wiederhergestellt werden, neu geschaffen werden. Das Hebräische ist da noch viel direkter, das braucht kein Griechisches dazu. Das Hebräische heißt Bari. Und Bari kommt von Bore. Bereshit Bara. Kennen Sie ja, Elf, das kennst du doch, ne? Bereshit Bara. Schreiben Sie auf Bari. Bindestrich Bara. Thomas, schreibst du. Bari heißt gesund, schon in der Bibel. Bari, B-A-R-I. Und das hebräische Wort für Gott schuf am Anfang, Bereshit Bara, ist Bara. Und Bari leitet sich aus Bara ab, nämlich wenn du gesund wirst, bist du ähnlich wie das alte deutsche Wort Genese, aber noch viel, viel schärfer, neu hergestellt. Und das passt natürlich in das Denken eines Juden. Jetzt wird Ihnen klar, warum Jude sein und Hebräisch denken so ungemein wichtig ist, Waltraud. Wenn Sie Hebräisch können, verstehen Sie alles mehr. Und Jesus sagt sich, heute am Tag der Schöpfung, der Erinnerung an die Schöpfung, am siebten Tag, da müssen wir ruhen, darf eine spirituelle Neuerschaffung natürlich stattfinden. Er darf nicht äußerlich was machen. Ich darf nicht Salben nehmen und Cremes nehmen und da was verrühren. Das darf ich nicht. Ich darf nicht in Roswitas Garten nehmen und pflücken und brasteln. Das wäre eine äußere Schöpfung. Das darf ich nicht. Aber eine spirituelle Schöpfung, Hans-Jörg und Petra, eine spirituelle durch das Wort und durch eine Behandlung und Besprechung, das darf natürlich. Und diese Ochsen dort verstehen das nicht. Die denken, der hat einen kranken Mann angefasst. Gottes Willen, das ist das Ende der Welt. Die sind so blind, wie zur Zeit Jeremias auch. Die denken, wenn sie einen kranken Mann, wenn sie einen kranken Mann nur anfassen, ist das schon Sünde? Furchtbar, das darf man aber nicht. Aber sie verstehen nicht, wie bei Jesaja auch, sie haben Ohren und hören nicht, Augen und sehen nicht. Sie verstehen nicht, dass das Sabbat zuträglich ist, nicht nur Sabbat, nicht Sabbat abträglich, es ist Sabbat zuträglich. Ein Mann am Sabbat neu zu erschaffen, Bari, ihn Bari zu machen, ist die Idee des Sabbats. Ursula, ist dir das klar, Ursula? Am Sabbat einen Mann neu zu erschaffen, ihn Bari zu machen, entspricht doch dieser Ruhe des Sabbats, an der ich durch das Wort Gottes einen Menschen in die Freude der Schöpfung hineinbringe. Und Jesus macht genau das, was dem Sabbat entspricht. Aber diese Menschen sind solche Pedanten, dass sie Angst haben, ich könnte da irgendwas zusammenbrechen. Das darf man nicht machen. Das ist genau deren
Aufgabe. Ich möchte ihn aber mal verteidigen, weil die dachten vielleicht, der macht eine Salbe, heilen tut man ja beim Doktor nochmal eine Salbe.
Bleib bitte, weil wir können sein nicht böse, aber das steht hier im Text nicht drin. Ja. Na, genau im Text. Bitte am Text bleiben. Es ist hier keine Rede. Gerhard, bitte nein. Cornelia, es steht nicht drin. Bitte am Text bleiben. Er hat keine Salbe benutzt. Bitte am Text bleiben. Und da brauchen Sie keine Angst. Ihre Angst ist nur, dass er etwas tut, was man nicht tut. Unabhängig von Salbe. Und das ist diese Urangst der Menschen. Er benutzt keine Salbe, ihr Lieben. Er spricht nur. Und für Menschen, die eben kein Format haben. Und für Menschen, die keine Größe haben. Und noch ein Punkt, Rita. Für Menschen, die die Bibel nicht wirklich verstehen. Und das ist der Punkt, den bitte notieren. Menschen, die die Bibel nur vordergründig verstehen. Nicht in der Tiefe. Das alte Thema der großen Propheten, Cornelia. Die nur am Buchstabilismus festhalten. Du sollst am Sabbat ruhen. Und er hat ja den Mann angefasst. Und hat ihm gesagt, komm, das ist schon ein Bruch des Ruhegebots. Diese Menschen haben Panik. Das Gegenteil von Jesus. Jesus sagt, ich gehe in die Tiefe. Ich habe überhaupt nichts getan. Ich habe was Gutes getan. Diese Menschen denken, am Sabbat darf man gar nichts tun. Das stimmt aber gar nicht. Am Sabbat muss man sehr viel tun auf spiritueller Ebene. Diese Menschen sind so gefangen, Stichwort Zaraat, sind so gefangen. Letztlich haben sie den Aussatz, möchte ich sagen. Sie haben die Krankheit. Dieser Mann, Jesus, ist ein Produkt ihrer Krankheit. Ist geworden. Er hat natürlich auch Ängste, weil er immobil wurde. Immobil? Bedingt durch die Immobilität dieser Menschen. Das ist ja immer ein Zusammenspiel von Gesellschaft und Individualität. Und Jesus sagt ihnen, das habe ich neulich in einem dicken Seminar in Berlin gesagt, im Grunde genommen haben den Aussatz oder die Krankheit, die Störung die anderen Menschen.
Und da steht ja auch Böse in dem Kapitel.
Eben.
Und
das ist auch diese Sache. Wunderbar. Und jetzt... Ja.
Die Situation an sich, die wir heute
vormittags in wunderbar. Cornelia, ich wiederhole den Satz. Und er sagte zu ihnen, ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun oder Böses? Und das ist genau das Thema. Es geht nicht nur darum, das Böse nicht zu tun, sprich eben nicht zu schreiben, nicht zu reißen, nicht zu komponieren, eine neue Creme. Die denken einfach, am Sabbat reicht es, Heinz, wenn ich etwas nicht tue. Nämlich nicht schreiben und nicht. Aber er sagt, wo bleibt das andere? Wo ist das Gute, das du am Sabbat tust? Das ist so, wie Menschen aus der Nazizeit sagen, in diversen Interviews, ich habe doch keinen Juden verraten, aber was hast du getan, um einen Juden zu retten? Wo ist das Gute? Gott wird mich am Ende der Tat fragen, wo hast du, Gerd, Gutes getan? Nicht nur das Böse nicht tun. Und diese Menschen sind so gefangen in ihren Ängsten, dass sie sagen, Hauptsache, ja, nicht etwas tun, was den Sabbat verletzt. Und Jesus, danke, Cornelia, sagt, nein, das reicht noch lange nicht, das ist die eine Seite. Die andere Seite, was hast du heute am Sabbat Gutes getan? Wo hast du heute Bari geschaffen? Wo hast du verstanden, dass Gott nicht nur will, dass du nicht tust, so wie Mose ja auch am Anfang sagt, sie werden nicht auf mich hören und sie werden nicht, Schulamit, nicht tun und nicht vertrauen. Manche Menschen sind so gefangen in ihrem Nicht, dass das Ja überhaupt nicht mehr da ist. Bari heißt, war neu erschaffen. Bara. Neu geschaffen. Und Jesus sagt, Jeshua, das ist nicht Shabbat. Ihr habt das überhaupt nicht verstanden. Ihr müsst am Sabbat Shulamit auch Gutes tun. Gib mir was zu trinken. Trink was bitte. Ja. Es muss am Sabbat was Gutes getan werden. Und Gutes heißt Bari machen. Geistig, schöpferisch einen Menschen aus diesem inneren Gefängnis, aus diesem Mitzrayim herausholen. Etwas Gutes zu tun oder zu arbeiten oder zu vernichten. Und natürlich schweigen sie. Warum schweigen sie? Weil er sie erwischt hat. Das ist wunderschön, wenn Markus sagt, Brigitte, sie schwiegen, weil sie genau wussten, dass sie versagt haben. Sie haben versagt, nicht er versagt. Ja. Und durch dein Schweigen kannst du, durch dein Schweigen hast du mehr bewirkt, als wenn sie lang geredet haben. Das finde ich toll, dass Markus sagt, manchmal ist es besser zu schweigen, als dummes Zeug zu sagen. Und dann, und der Zorn scheint auf, und voller Zorn schaut er einen nach dem anderen an, das ist auch wichtig, anschauen. Er schaut jeden an, aufschreiben. Er schaut nicht nur den Verkrüppelten an, ganz wichtig, was Markus sagt, hast du auch ehrt. Und voller Zorn schaute er den einen nach dem anderen an. Hast du das Griechisch? Ja. Er schaut jeden an, Hans-Jörg. Auch wichtig, jeder wird angeschaut, weil er sagt, ich schaue euch an. Und das Ansehen ist wichtig, weil er damit sagt, versteht doch, was ich sage. Ganz wichtig, wie Jesus arbeitet. Notieren wir das, Uli. Das Anschauen ist wichtig. Jeder wird angeschaut, auch der Kranke, weil er ihm sagt, hast du das verstanden? Hast du wirklich verstanden, was ich gesagt habe? Das ist das Anschauen. Westfalen. Und dann, interessant, jetzt wieder ein Wechsel. Kurz ein Wechsel noch, schauen Sie hin. Und die Menschen, er schaut sie alle an. Und, da berührt, und dann berührt er, genau. Er schaut sie voller Zorn ein nach dem anderen an, betrübt über die Verstocktheit ihrer Herzen und sagt dann zu den Menschen, achten Sie, was hier kompositorisch passiert. Erst schaut er den Verkrüppelten an, dann schaut er die Masse an. Dann schaut er wieder den Verkrüppelten an. Das ist brillant, was Markus macht. Ich wiederhole Ursula zum Notieren. Er schaut erst den Verkrüppelten an, Ursula, dann schaut er die Menge an, die eigentlich Verkrüppelten. Schauen Sie auf, die anderen sind genauso verkrüppelt wie er, übrigens. Die sind nur geistig verkrüppelt. Er schaut den echt Verkrüppelten an, er schaut die Pseudo-Verkrüppelten an, weil sie nach außen nicht wirklich sind, und dann geht er wieder zurück zum einen. Im Grunde sage ich in meinem Sinne, dann heilt er zwei Parteien, Theodor. Er heilt sowohl den äußeren Verkrüppelten, als auch die geistig Verkrüppelten, die einfach so pedantisch sind und nichts mehr sehen. Und dann sagt er, streck deine Hand hervor, und er streckte sie hervor, und seine Hand wurde wiederhergestellt. Achten Sie auf die Tiefe, das wird auch die Aufgabe für die Mittagsbau sein. Was ist mit Hand vorstrecken gemeint? Das ist wie bei Mose vorhin. Streck deine Hand hervor, heißt du drum? Auf jemanden zugehen, jemanden behandeln. Er behandelt, er gibt ihm wieder die Würde, nämlich in Handlung zu treten. Vor allen Leuten am heiligen Sabbat tritt er in Beziehung mit ihnen, behandelt ihn, Hans-Jörg, Petra, Hildegard. Er behandelt ihn, aber erst nachdem er die Worte gesprochen hat. Immer erst das Wort Gottes. Und interessant ist, dass er hier wirklich eine duale Heilung macht. Er heilt sowohl den Mann als auch diese bornierten Leute, denen sie schweigen, und das ist ihre Therapie. Und dann sagt er so, jetzt komm mal her, weil er genau weiß, da können sie nichts mehr sagen. Er entwaffnet sie, Ursula. Er entwaffnet die Menschen, sie kriegen ihr Fett ab. Und dann sagt er so, jetzt kommst du her und ich trete mit dir in Beziehung. Am Du werde ich. Ich, Du können sie auch schon. Erfolgt eine Ich-Du-Beziehung, Kollege. Er hat die anderen doch gar nicht geheilt. Was, was?
Er hat die anderen doch gar nicht geheilt.
Doch, indem er sie schweigen, hat er sie doch geheilt, Hildegard. Ja, ihr Schweigen.
Die gingen raus.
Das ist doch nur der Protest, das ist doch nur der Protest, von dem ich Ihnen ja sage, habe ich doch vorhin gesagt, dass da was anderes ganz dahinter steckt. Das ist ein Missverständnis. Nach meinem Gefühl haben die das gar nicht gesagt, sondern die haben gesagt, wenn der mal nicht umgebracht wird, das ist alles nur nachher. Aber in der Synagoge schweigen sie, Georg, und das ist die beste Medizin. Wenn du deine Gosch hältst, hast du es verstanden. Darum finde ich das toll. Sie schweigen, weil sie keine Argumente mehr haben. Und dann punkt die Hand. Das ist typisch bei Buber, wenn ich dir die Hand gebe, heißt es, ich erkenne dich als mein Du-Partner. Das bitte noch notieren, Waltraud. Wenn ich dir die Hand gebe, erkenne ich dich an als mein Du-Partner. Ich rehabilitiere dich in der Öffentlichkeit, Theodor. Ich rehabilitiere dich in der Öffentlichkeit. Was Schöneres kann man nicht tun. Ich strecke dir die Hand vor allen Leuten aus und gebe dir mein Du. Mein Ich begegnet deinem Du. Vor allen Leuten, oder wenn es auch so ist.
Dass er die Hand gibt.
Streck deine Hand aus und er streckte sie aus. Ich vermute, dass es eine Begegnung war. Ich vermute, dass er ihn dann angefasst hat. Vermute. Er streckt nur aus, aber Ausstrecken ist normalerweise eine Hinführung zur Begegnung. Und selbst wenn es nur beim Ausstrecken, dann normalerweise ist das die Vorstufe zum Handschlag. Die Vorstufe zum Handschlag. Er gibt ihm die Möglichkeit, aus sich herauszureichen, und ich bin sicher, dass Jesus, das ist für Markus dann verloren gegangen, wahrscheinlich ihm dann die Hand streckt. Entgegenstreckt. Er streckt ihm die Gegend. Das ist beim Orientalen sehr üblich, dass man Körperkontakt hat. Aber er muss natürlich die erste Initiative ergreifen. Streckt sie aus, er spricht zu ihm. Er bespricht ihn, trau dich und tu's. Tu's heute am Schabbat. Jesus kommt auf ihn zu, berührt sie mit Sicherheit, behandelt ihn und das ist die Heilung. Keine Salbe, keine Tinktur, kein Präparat, nichts. Das zeugende und erzeugende Wort Gottes. das zeugende und erzeugende Wort Gottes. Evette Marie. Evette Marie.
Schluss mit.
Hausaufgabe, Erhard, Cornelia, für die Mittagspause die Geschichte nochmal in Ruhe auf uns wirken lassen.